Buh!
Ah. Hallo Yoshi.
Hallo Flo.
Jetzt hab ich dich erschreckt, oder?
Ja, ich wollte gerade vor meinem Kaffee trinken. Gut, dass du das nicht später gemacht hast, sonst hätte ich ihn voll in deine Richtung gespuckt und über das ganze Equipment drüber.
Aber dann wird deine Technik ruiniert. Hast du wirklich einen Kaffee mit Eiswürfeln in einem Podcast, in dem jedes klirre, klirre, klirre von den Eiswürfeln an das Glas ein nerviges Störgeräusch sein könnte?
Ja, habe ich.
Verstehe.
Ist doch schön, oder?
Dann müssen wir das wohl ignorieren heute in dieser neuen Folge Raiders of the Lost.
Alt.
Also richtig.
Herzlich willkommen.
Grüß euch.
Flo, wie geht's dir? Das habe ich dich schon lange nicht mehr gefragt.
Das habe ich mich schon lange nicht mehr gefragt. Heute geht's mir sehr gut. Es ist ein schöner Tag.
Es ist wirklich ein schöner Tag. Ich war vorher, glaube ich, gefühlt... Nein, ich war heute schon mal draußen. Aber ich war jetzt schon lange nicht draußen.
Was?
Es geht Wind draußen.
Ja, es geht Wind.
Ja.
Aber was willst du mir jetzt erzählen? Du warst heute draußen?
Ja, aber ich war jetzt irgendwie ein paar Stunden drinnen und ich habe vergessen, dass eigentlich ein schöner Tag ist. Also danke für den Reminder.
Ja, der perfekte Tag, um drinnen zu hocken, nicht?
Und eine Podcast-Folge mit dir aufzunehmen, ist doch schön.
Das ist fantastisch. Heute werden wir...
Warum einen sonnigen Tag genießen, wenn du auch mich sehen kannst, hinter einem Mikrofon?
Ich werde einfach auf mein Notizbuch schauen. Da stehen spannende Dinge, Dinge, über die wir heute sprechen werden. Unter anderem über Guardians of the Galaxy Volume 3, über Evil Dead Rise, genau. Über die Zukunft und den momentanen Stand des MCU. Ja.
Genau, und was wir von Guardians 3 halten, ja, das ist eigentlich klar, ja.
Voll. So, hier, wir reden über Guardians of the Galaxy 3.
Ja, ich habe halt nicht gut geschlafen, Flo.
Mein Gott, das tut mir so leid.
Nein, ich habe wirklich nicht gut geschlafen.
Ich habe ein Taschentuch. Mit Tränen drauf. Ja, dann reiß dich zusammen und...
Ich versuche mich zusammenzureißen, ja.
Sehr gut.
Und vielleicht hilft Kaffee.
Ach, du unterbrichst mich die ganze Zeit in meiner wunderschönen Anmoderation.
Das muss ich mal von dir abgeschaut haben.
Ja, ich unterbreche nie. Frechheit.
Jetzt darfst du anmoderieren.
Also, ja. Wollte ich witzig unterbrechen, aber hat nicht funktioniert. Guardians of the Galaxy Volume 3. Wollen wir direkt mit dem anfangen oder zuerst über Evil Dead reden?
Ne, ich glaube, es wird... Also zum einen habe ich mehr Lust, über Evil Dead zu reden, weil ich, wie schon letzte Folge angekündigt, das ist meine Überraschung des Jahres jetzt schon, muss ich sagen.
So weit würde ich nicht gehen, aber ja.
Und Guardians 3 lässt sich dann, glaube ich, gut einweben in diesen ganzen MCU-Talk. Das heißt, lassen wir doch mit Evil Dead beginnen, oder?
Beziehungsweise Evil Dead Rise.
Richtig, der fünfte Teil der Evil Dead Saga? Ist das eine Saga?
Ist das eine Saga?
Der fünfte Teil des zusammenhanglosen Quintologie.
Ne, die ersten drei Teile sind ja quasi aufeinander aufbauend. Und das quasi der Evil Dead von 2013 ist ja ein Reboot. Der jetzt quasi... Ist Evil Dead Rise ein Sequel oder... Der hat eigentlich nichts mit Evil Dead zu tun. Sprich, die könnten, das könnte ein Prequel sein, das könnte ein Sequel sein, das könnte parallel spielen, eigentlich weiß man es nicht.
Richtig, ja, aber die Evil Dead-Reihe hat generell auch in sich nicht so viel miteinander zu tun, muss man sagen. So der zweite Originalteil war schon irgendwie gefühlt so ein Soft-Reboot vom ersten Teil. Der dritte Teil hat schon wenig zu tun gehabt mit den ersten zwei und war ein ganz anderes Genre. Der vierte, also dieses Wieder-Reboot, hat wieder was ganz anderes gemacht, aber hat Anleihen zum ersten Teil. Jetzt ist wieder was ganz was anderes, also...
Naja, wieder was ganz was anderes, bei weitem nicht.
Auf jeden Fall ein anderes Setting und ein anderer Ton ein bisschen. Also naja. Ich würde sagen, die Evil Dead-Reihe wird durch den Namen vereint und hat ansonsten eigentlich oft nicht viel miteinander zu tun. Also da irgendwie Zusammenhänge zu suchen, macht, glaube ich, mäßig Sinn.
Hast du gewusst, dass ich die ersten drei Evil Dead-Filme nie gesehen habe?
Das wusste ich, ja. Oh. Ich habe auch schon fast überlegt, ob ich dir den zweiten Evil Dead vor Evil Dead Rise mal als Hausaufgabe gebe. Das habe ich dann aber irgendwie ein bisschen verschlafen.
Tja, Sachen gibt's.
Leider.
Was kann man groß zu Evil Dead Rise sagen? Evil Dead Rise spielt jetzt in einem Hochhaus in Los Angeles. Habe ich das richtig im Kopf?
Auf jeden Fall in einer abgefuckteren Gegend in der Stadt.
Genau.
Das ist eher so ein, nicht wirklich Suburb, aber auf jeden Fall nicht so viel bewohnt, eher abgelegen.
Ist ja auch ein Gebäude, das zum Abriss bereit steht, in dem die Familie mit dem Namen Schlag mich tot wohnt. Das sind unsere Protagonisten. Mami mit ihren drei Kindern und die Tante, ihre Schwester, die dazukommt.
Richtig.
Und die Handlung wird losgelöst durch ein Naturereignis.
Ein Erdbeben?
Ein Erdbeben, gut. Ich wollte jetzt eigentlich nur ein Naturereignis belassen, aber von mir aus. Durch ein Erdbeben, bei dem dann ein Artefakt quasi in Erscheinung tritt, das dann das Übel loslässt. Ich glaube, dabei kann man es eigentlich belassen.
Genau, ja.
Ja, und die Mutter, die dann eben von einem Dämon besessen wird, so viel verrate ich vielleicht doch noch.
Das verrät der Trailer auch
schon,
sehr
Trailer.
Ausgiebig insofern.
Und das Poster.
Ja, voll.
Genau, die wird dann die Kinder und ihre Schwester auf eine psychische und physische Tortur mitnehmen. Mhm. Ganze geht ungefähr 1:40 oder so.
Ist sehr kurzweilig.
Ja, ist zwar kurzweilig, aber diese 1:40, die fühlt man. Jetzt nicht, weil sie sich streckt oder weil sie zäh ist, sondern weil ich mir bei jeder Sekunde gedacht habe, zumindest ab dem Punkt, an dem es richtig losgeht, ich würde jetzt gerne aufs Telefon schauen, um zu wissen, wie lange ich das noch aushalten muss. Ja. Weil das ist wirklich tatsächlich eine Tortur, Evil Dead Rise.
Mhm. Ich weiß nicht, ob das genau an meinen Sehgewohnheiten liegt oder nicht, weil Tortur würde ich das Ganze tatsächlich gar nicht nennen. Ich habe unfassbar viel Spaß mit diesem Film gehabt. Es ist so eine
ja, aber das eine schließt ja das andere nicht aus.
Ja, stimmt auch wieder, ja. Es ist ein ganz, ganz gemeiner Film mit sehr viel fiesen Szenen, sehr viel Blut, sehr viel Practical Effects. Also, wenn man eine Poolladung Blut mal in einem Film sehen will, dann ist man bei Evil Dead Rise vollkommen richtig. Wenn man einen schwachen Magen hat, sollte man vielleicht auslassen.
Ja, stellen wir es tatsächlich sehr grauslich.
Er ist richtig grauslich, oder?
Also, ich denke mal nur an diese an die Nachbarn-Szene, wenn du weißt, was ich meine.
Mhm.
Das sind dann so Momente, wo ich mir denke, zum einen schätze ich diese Atmosphäre, weil es ist wirklich ein super spannender Film, das muss man ihm lassen, obwohl er jetzt nichts unbedingt Neues macht. Also
überhaupt
sagen wir nicht. Mal so, er ist ein Evil Dead Film, beziehungsweise ein gemeiner Dämonenfilm nach Schema F,
mhm.
aber quasi die Art und Weise, wie gemein er seine, nicht immer Morde, aber halt einfach seine, wie soll ich sagen,
So gemein, wie er die Figuren behandelt, in
ja, genau,
der Erzählweise ist er einfach super konsequent.
Ja, und das ist sowas, das ja. hast du nicht alle Tage. Und ich muss sagen, obwohl ich jetzt bei den Figuren überhaupt nicht drin war. Also ich meine, die haben ihren Zweck erfüllt, die wurden dafür genug etabliert. Mhm. Aber im Grunde genommen, es geht dir nicht um die Figuren, du leidest nicht mit denen mit. Sie sind quasi einfach so Symbol dafür, wie würdest du dich in dieser Situation verhalten, ne?
Richtig, ja. Am Ende des Tages sind sie ein Vehikel für den Regisseur, was man denn nicht alles mit irgendwelchen Menschen anstellen kann in einem Horrorfilm.
Und wenn du dich eben reinfühlst in diese Situation, dann tut das, was ihnen passiert, einfach nur deswegen weh, weil es dann einfach jedem Menschen weh tut.
Ja, genau.
Und ich muss sagen, da macht Evil Dead, wie du sagst, auf eine makabere Art und Weise schon ziemlich viel Spaß.
Ja, also ich glaube, man muss diese Art von Film auf jeden Fall mögen. Wie ich schon gesagt habe, wenn du jetzt nicht den größten Magen hast und nicht unbedingt Interesse daran hast, viel Blut zu sehen, dann ist das einfach nichts für dich, würde ich sagen. Das ist so ein klassisches Beispiel von magst du es, dann magst du es, magst du es nicht, dann magst du es nicht, egal wie gut es produziert ist. Aber ich habe schon lange nicht gesehen, dass ein Horrorfilm und gerade so ein Franchise, wo ich mir eigentlich gedacht habe, das kann ja eigentlich gar nichts werden.
Ich habe mir beim Trailer auch gedacht, der sieht echt nicht gut aus.
Vor allem eben, weil der Trailer nicht gut war, ist es einfach so eine angenehm positive Überraschung, dass man mal wieder einen konsequent erzählten, gut gefilmten vor allem Horrorfilm hat mit tollen praktischen Effekten, die am Ende des Tages einfach Spaß machen. Und in dem speziellen Fall fand ich sogar diese ganzen Anspielungen, ohne da jetzt zu sehr ins Detail reinzugehen, super in Szene gesetzt.
Anspielungen auf
die Reihe selbst oder auf andere Horrorfilme.
Am Anfang gibt es einen Drohnenshot, der tatsächlich die Perspektive, also quasi aus der Perspektive einer Drohne gefilmt ist.
Das fand ich super.
Ja, weil der halt zum einen so diesen klassischen Evil Dead Dämon reist durch die Gegend Shot parodiert, möchte man fast schon sagen.
Ja.
Aber dann fand ich es ein bisschen komisch, dass sie denselben Shot tatsächlich aus der Sicht des Dämonen später im Film verwendet haben. Und haben das dann quasi eigentlich schon wieder ein bisschen gebrochen.
Mhm, wobei, das finde ich okay, du hast die 2013er
genau.
hast du gesehen. Da ist doch sicher auch so ein Shot drin von einem Dämon, der so drohnenmäßig rumfliegt, oder?
Ich gehe mal stark davon aus.
Okay, na dann, vielleicht liegt das einfach daran, dass du die alten Filme noch nicht gesehen hast. Oder
doch,
so.
Doch, ich weiß schon, dass das Evil Dead ist.
Ja.
Aber ich verstehe nicht, warum sie am Anfang des Films quasi das bewusst parodiert haben, um dann genau denselben Shot halt so einzusetzen, wie sie ihn immer eingesetzt haben. Das sind so Easter Eggs, wo ich mir denke, ja, so stellenweise sind die halt mit so einem Augenzwinkern gemacht und stellenweise sind die halt einfach werden die quasi so nicht inflationär, das ist vielleicht fast schon ein bisschen gemein gesagt, aber werden quasi so gewohnt eingesetzt. Jetzt muss ich aber dazu sagen, keine von beiden Versionen stört mich. Ich fand es nur interessant.
Mhm. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe darauf dann nicht so sehr geachtet, glaube ich, oder leg da nicht so ein Augenmerk drauf, weil mir dieser Drohnenshot am Anfang, ich habe ihn nicht kommen gesehen. Ich habe mir gedacht, okay, er startet einfach gleich voll rein, Evil Dead Monster kommt schon, und dass es dann eine Drohne war, das war so ein kleines, wie du sagst, Augenzwinkern, mit dem ich jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte, und darum hat es mir einfach super viel Spaß gemacht.
Ja, ich muss sagen, das ist halt ein Detail, das finde ich nett, das ist jetzt nichts, was für mich, das ist kein Make It or Break It.
Genau.
Das Make It or Break It waren für mich halt, wie gesagt, einfach die, wie du sagst, die konsequente Art und Weise, wie der Film dich durch die Mangel genommen hat. Und ich muss auch schon sagen, es gibt tatsächlich Momente in Evil Dead, die mich dann ein bisschen rausgerissen haben aus dieser beklemmenden Atmosphäre. Und zwar auch wieder, wenn sie quasi Anspielungen auf die alten Filme gemacht haben, indem sie so richtig,
ich weiß, was
wie soll ich sagen, campy geworden sind.
Es gibt einen Moment im ganzen Film, der so richtig campy ist, und der sticht halt voll raus.
Das einen, der dich im wahrsten Sinne des Wortes schlucken lässt.
Ja, genau. Ja.
Wobei, wie gesagt, das ist halt, auch diese Momente haben mir gefallen, nur da bin ich dann ein bisschen aus der Atmosphäre rausgekommen.
Das stimmt, ja, da bin ich bei dir. Ich muss sagen, da habe ich auch wieder leicht drüber hinwegsehen können, weil es A, ein kurzer Moment war, ich B, ja, mit den alten Filmen was anfangen kann und dann einfach sage, okay, cool. Der Film relied jetzt nicht zu 100% auf irgendwelchen Anspielungen, sondern erzählt seine eigene Geschichte mit coolen Effekten, mit einer Handlung mehr oder weniger, dann kann er auch mal da eine Anspielung und dort eine Anspielung, das stört mich dann nicht.
Es finde ich, es ist gut, dass er nicht auf den anderen Film relied oder sich auf ihn stützt.
Ja. Ich muss sagen, ich benutze solche englischen Wörter wirklich auch oft, wenn mir die Deutschen dann einfach partout nicht einfallen wollen.
Ich weiß, aber das ist nicht weniger Grund für mich, dich dafür zu veräppeln.
Ja.
Ich muss auch sagen, generell das ganze Finale, also das
toll.
Schreit Evil Dead. Und das ist ja, also das ist, da haben sie schon beide Augen zu, so sehr zwinkern sie. Und das hat mir trotzdem Spaß gemacht. Also das stört gar nicht. Nicht, dass man mich da falsch versteht. Ich finde, Evil Dead Rise ist nicht ganz so fies stellenweise, wie es Evil Dead von 2013 war. Aber immer noch fies genug, als dass ich sagen muss, das ist seit langem mal wieder ein Horrorfilm, bei dem ich zum A eben diesen Horror gespürt habe. Und halt B, in dem ich voll drin war. Nicht nur, weil er gruselig war, sondern einfach nur, weil er verdammt gut gemacht war.
Voll. Also ich glaube, bei mir war wirklich der größte Aspekt die Machart. Also
ja.
Ich glaube, in dem Podcast habe ich es jetzt auch schon einige Mal erwähnt, und du weißt das sowieso, dass ich ein Riesenfan von praktischen Effekten bin. Und gerade im Horror-Genre wird da einfach so oft mittlerweile die leichte Route gegangen, zu sagen, hey, da CGI-Blut, dort CGI-Blut. Und dass sie dann wirklich eine Wagenladung da absondern, das finde ich einfach toll.
Ja, ich glaube, ganz allgemein kann man sagen, Evil Dead Rise ist auf jeden Fall ein Film für die Leute, die das Franchise mögen. Ne? Und
definitiv.
Also ich glaube, wer den ersten Evil Dead gesehen hat, der wird mit dem hundertprozentig viel Spaß haben. Ne? Und auch Filme, sage ich schon, und auch Leute, die eben Bock auf konsequente, brutale, fast schon Torture-Porn-Filme haben.
Ne? Torture-Porn würde ich tatsächlich gar nicht sagen, weil obwohl dieser Film so überdimensioniert brutal ist es genau das, was ihn schon wieder, ich will nicht direkt sagen campy macht, weil campy ist er nur selten, wie wir schon gesagt haben, aber diese überdimensionierte Brutalität macht ihm, die nimmt den Wind schon wieder ein bisschen aus den Segeln, finde ich.
Das finde ich nicht unbedingt.
Also es gibt zum Beispiel eine Szene, die kann ich, glaube ich, erwähnen, weil die in der Marketingkampagne einfach auch totgeritten worden ist, Stichwort.
Ach, lass es vielleicht.
Käse.
Ach, Käse, ja, ja.
Ja, Käsereiber.
Echt? Da musst du aber vorsichtig sein, weil ich habe den Trailer gesehen und ich habe davon, also ich konnte mich nicht dran erinnern. Ich habe diesen Moment quasi im Film frisch erlebt, wenn du so willst.
Aber nur um das so kurz zum Reißen, diese Käsereiber-Szene, obwohl sie eigentlich viel weniger ist als das, was davor oder auch danach kommt,
ja.
Stellenweise, packt mich die viel mehr, und dieser Schmerz, der da spürbar ist, kommt bei mir viel mehr an, als wenn auf einmal 10.000 Liter Blut auf die Protagonisten einprasseln. Also ich finde, wenn...
Ja, aber das passiert ja auch nur, so viel rate ich jetzt einfach mal, das passiert ja nur einmal.
Genau, oder auch wenn man das ganze Finale nimmt, wo es dann wirklich übertrieben blutig wird, das ist schon wieder so over the top, dass es die Brutalität ein bisschen rausnimmt.
Ja, aber deswegen sind 90% des Films ja, finde ich, trotzdem Torture-Porn. Also es ist nicht so krass wie ein Hostel zum Beispiel oder ein Saw. Aber es kommt durchaus in die Richtung. Und wenn man darauf steht, dann hat man damit, glaube ich, auf jeden Fall seinen Spaß. Man muss jetzt auch dazu sagen, manchmal wird die Glaubwürdigkeit ein bisschen gestreckt. Ja. Ich finde, sie hätten es sich viel einfacher machen können. Wie gesagt, das Haus, in dem sie wohnen, ist ja zum Abriss quasi freigegeben.
Ja.
Klingt komisch. Zum Abriss freigegeben. Also das Haus wird abgerissen, in dem die Familie wohnt, und sie hätten einfach sagen können, die Familie ist einfach irgendwie die letzte, die in diesem Gebäude noch wohnt, bis halt auf die ein, zwei anderen Nachbarn, die im Film gezeigt werden.
So hätte ich es aber auch verstanden, muss ich sagen. Also, dass sie implizieren schon sehr stark, dass sie eine der letzten in diesem Bau sind, weil sie auch...
Sie implizieren sehr stark, aber dann zeigen sie quasi, dass es noch andere Nachbarn gibt.
Mhm.
Und dadurch wiederum wird das ein bisschen unglaubwürdig, dass diese Nachbarn einfach nichts mitbekommen von, klar, es gab ein Erdbeben und das sind alle wahrscheinlich ein bisschen abgelenkt, aber die Nachbarn hätten mitbekommen, was sich da in dieser Wohnung abspielt, während dieser Nacht, in der Evil Dead Rise spielt. Und da denke ich mir dann stellenweise, akzeptiere ich, ist ein kleines Müh, aber es fällt einem schon auf. Mhm. Was mir auch stark aufgefallen ist, also ich glaube, ich habe irgendwie mehr gelitten jetzt von einem psychischen Punkt als die Familie der Mutter selbst.
Ja, die Kinderdarsteller sind jetzt nicht die aller A-List-Actors in Hollywood, muss man schon sagen.
Das mag schon sein, aber die Kinder haben es alle fantastisch gemacht. Aber
ich würde sagen, sie haben es okay gemacht. Sie waren jetzt nicht über- oder unterdurchschnittlich für Kinder-Actor, würde ich sagen.
Ich fand es echt toll. Okay. Nur der Punkt ist halt, das liegt jetzt nicht an ihrem Schauspiel, wie quasi ihre Figuren reagieren, sondern eher noch an der Regie. Und ich muss sagen, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr psychische Zerbrochenheit von der direkten Familie der Mutter gewünscht. Mhm. Wie gesagt, so von dem physischen Aspekt haben die genug gelitten. Also ja, da möchte ich den Kindern echt nichts absprechen. Ja. aber so rein vom psychischen, finde ich, hätten die noch ein bisschen mehr Resonanz zeigen können.
Mhm.
Weil ich glaube, also wenn meine Mutter das machen würde, was die in dem Film gemacht hat, weiß nicht, ob ich das so unter Anführungszeichen überspitzt gesagt cool genommen hätte.
Ja, wenn man es von einem realistischen Aspekt aus betrachtet, dann stimmt das auf jeden Fall.
Stichwort Schwester.
Ja.
Also, da hätte ich, du weißt, welche Szene ich meine?
Ich glaube, ja. Ich denke, ich weiß.
Also, das ist so ein Erlebnis, also ich glaube nicht, dass ich dann noch so weitermachen hätte können.
Ja, also ich sehe das ein bisschen zweigeteilt, weil zum einen hast du voll recht, also den Kindern ist gefühlt wurscht, was da gerade passiert.
Also das jetzt nicht, aber ja, so in der Relation, sie hätten einfach viel ärger reagieren können.
Zum anderen muss man aber auch sagen, dass einfach das Hauptaugenmerk von diesem Film einfach auf diesem kompletten, so wie du sagst, Torture-Porn oder wie du es auch immer nennen willst, gelegen hat, dass ich mir denke, diese eineinhalb oder eine Stunde 40, diese knackigen eineinhalb Stunden, haben so viel Spaß gemacht in dem, wie sie es inszeniert haben. Ich weiß gar nicht, ob da, wenn sie vielleicht ein bisschen mehr Kontext dazu geben hätten, ein bisschen mehr Dialoge, ein bisschen mehr die Kinder rasten aus und den Film damit mehr in die Länge gestreckt hätten und mehr Augenmerk auf wirklich diese Figurenentwicklung gelegt hätten, weiß ich nicht, ob das den Film nicht sogar fast schlechter gemacht hätte.
Ich brauche keine Figurenentwicklung. Sie hätten genau dieselbe Zeit belassen können, genau dasselbe Pacing belassen können, nur sie hätten einfach die Blicke noch intensiver machen können und die Reaktionen. Wie gesagt, das stört mich nicht.
Ja.
Aber es kann jemanden stören, der da wirklich viel drauf legt bei Horrorfilmen. Wenn du jetzt vergleichst mit einem Hereditary, wo du wirklich mit der Familie aufgrund der Persönlichkeiten mitfieberst, das kriegst du bei Evil Dead Rise nicht.
Ja klar, überhaupt nicht, Mann.
Also er ist eher von einer emotionalen Bindung an Figuren ist er, glaube ich, noch eher an einem Hostel dran, als an einem Hereditary.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Grundsätzlich würde ich auch sagen, dass ich meinen Faden gerade verloren
Ach so.
Habe, worauf ich gerade antworten wollte. Nein, ich weiß, was du meinst, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob da vielleicht nicht auch einfach das Repertoire der Kinder nicht groß genug war, um irgendwie wirklich krasse Reaktionen gut darstellen zu können. Das sind reine Spekulationen, weiß man nicht.
Ich muss sagen, die Darsteller an sich, die haben mir auf jeden Fall gefallen, also daran liegt es sicher nicht.
Ja.
Ich bin auch tatsächlich im Überlegen, ob ich heute nochmal zu Evil Dead Rise gehen soll, weil ein Freund mir erzählt hat, dass er heute den Film sieht. Jetzt muss ich aber sagen, um da kurz ein bisschen vom Film wegzukommen, ich bin froh, dass ich es jetzt überhaupt geschafft habe, den Film zu sehen.
Ja.
Ich habe mir das erste Mal eine Karte gekauft.
Gemeinsam.
Du warst dabei.
Mit mir, ja.
Das Publikum an einem Sonntagabend in einem Kino in der Innenstadt Wiens.
das leider eine relativ hohe Vollidiotenquote hat.
Ist jetzt nicht unbedingt die beste Wahl gewesen, das hätte ich wissen sollen. Und nach den ersten 15 Minuten, man muss sagen, das Opening vom Film, das ist richtig spaßig.
Ja.
So brutal es ist, das ist richtig spaßig. Und nachdem ich bei dem schon gecheckt habe, okay, der Film gefällt mir gut genug, als dass ich mir den nicht von diesem Publikum versauen lassen möchte, das gequatscht und geraschelt und was weiß ich was hat.
Es war wirklich schlimm dann noch. Also es wurden auch Fotos mit Handyblitz die ganze Zeit zwei, dreimal gemacht. Links neben uns, die sind dann auch am Handy gesessen teilweise, dann kam irgendwie links vor uns, die haben dann irgendwann durchgehend geredet, so die letzten 30 Minuten, wo es ist so, wie du es gesagt hast, out of our control, einfach so, wenn so viele Leute Wichser sind, dann kannst du nicht sagen,
das
geht nicht.
Na, da bin ich froh, dass ich nach 15 Minuten oder sowas gegangen bin.
Ich auch.
Und ich wollte mir, du bist auch gegangen?
Nein, ich bin
froh, dass du gegangen bist.
Weil ich glaube, der Film hätte in dem Kinosaal nicht so viel Spaß gemacht. Ja. Weil ich habe auch gemerkt, die Atmosphäre, die ich beim ersten Mal schauen gespürt habe, die war da nicht da. Also es war wirklich, wo ich sage, ui, also entweder liegt es daran, dass es beim zweiten Mal nicht ganz so gut funktioniert wie beim ersten
Mal. Ich glaube, es lag auch viel am Saal.
Aber es lag definitiv viel am Saal, ja.
Ist witzig, ich wusste nämlich, dass zur selben Zeit Dungeons & Dragons startet, den ich auch noch nicht gesehen habe. Dann habe ich mir gedacht, na gut, jetzt bin ich schon in diesem Kino und habe eigentlich jetzt eine Karte bezahlt. Gut, ich bin willentlich aus dem Film rausgegangen. Ja. Aber jetzt bin ich halt einfach mal so illegal und sneak einfach in die Dungeons & Dragons Vorstellung rein. Ein Freiplatz wird sicher noch da sein. Ich habe dann irgendwie so drei Kinos abgesucht, drei Seelen, und habe irgendwie zweimal Super Mario und einmal Guardians gefunden. Und habe gedacht, scheiße. Bis ich dann irgendwann in einen Saal gegangen bin, in dem es The Whale gespielt hat. Ja. Dann habe ich mir nochmal die zweite Hälfte von The Whale angeschaut, während ihr Evil Dead gesehen habt.
Ja, und auf eine gewisse Art und Weise ist The Whale arguably sogar mehr Torture Porn als Evil Dead, würde ich fast sagen.
Vielleicht habe ich wieder mal ein kleines bisschen geweint.
Ja.
Und weißt du, was jetzt der Knaller ist? Erinnerst du dich, als wir das erste Mal die Evil Dead Karte gekauft haben, so spaßhalber, nachdem ich gecheckt habe, dass der Saal halt eben so laut ist, quasi so spaßhalber zu Gott gesprochen habe, ey, bitte mach das dieser Film ruhig ist, ich schneide mir eine blöde Frisur, ich verspreche es dir.
Ja.
Ich bin draufgekommen, na ist ja klar, ich kann ja nicht in einen dämonischen Evil Dead Film gehen und dann mit Gott reden.
Stimmt,
deswegen, als ich den Film beim zweiten Mal gesehen habe, habe ich gegoogelt, das Kino ist das Artist Cinema in der Nähe vom Stephansplatz. Und habe dann gegoogelt, was so die dämonischen Worte aus dem Evil Dead Franchise sind. Bin, weil ich noch ein bisschen Zeit hatte, zur Stephansdomkirche gegangen. Habe dann meine Hand an den Dom gelegt und habe die dämonischen Worte gesprochen. Und habe mir gedacht, naja, hey, irgendwie ist das eine witzige Geschichte für einen Podcast.
Jetzt macht das auch viel mehr Sinn, dass du mir die auch auf WhatsApp geschickt hast.
Und habe mir allerdings im Hinterkopf schon irgendwie gedacht, ich bin jetzt nicht abergläubisch, aber vielleicht funktioniert es ja. Und siehe da, der Film war ruhig.
Ja,
da habe ich gedacht, also das ist es, einfach ein bisschen mehr als Anatismus.
Du kommst in die Hölle. Du hast einfach einen Deal mit dem Teufel gemacht für einen ruhigen Evil Dead-Saal.
Aber der Teufel hat mich dann verarscht, wie es halt für den Teufel üblich ist, weil gegen Ende im Finale, da war so ein Pärchen vor mir, die mit ihrem Vater gegangen sind, fängt doch tatsächlich der Vater an, einen Anruf entgegenzunehmen und zu telefonieren.
Ich pack das nicht.
Ich habe mich dann in der Sekunde zu ihm vorgelehnt, bin auf die Schulter gegriffen, gesagt, sind Sie denn wahnsinnig? Verzeihung. Und dann hat er sofort aufgelegt. Mhm. Aber einfach die Dreistigkeit, im Kino ein Telefonat anzunehmen.
Hin und wieder muss man sich schon ein bisschen wundern, oder? Weil ich muss sagen, in dem Saal, wo wir waren, in Evil Dead.
Ja, es war dasselbe übrigens.
Ja, lustig. Ja. Also es überrascht mich nicht, wenn irgendwelche 14- oder 15-Jährigen, die jetzt in einen Horrorfilm reingehen, laut sind. So mit 14 bist du ein egoistisches Stück Scheiße in der Regel und denkst nicht daran, dass zwei Reihen vor dir jeder dein Gespräch mitbekommt. Aber wenn du erwachsen bist...
Also ich habe mit 14 keinen Mucks im Kino gesagt. Ich weiß nicht, was dein Problem war.
Ja, du bist ja auch ein Engel wahrscheinlich. Sowieso. Oder warst es zumindest mal, bis du angefangen hast, so Dämonen zu beten.
Präzise.
Ja. Aber bei Erwachsenen habe ich da echt dann auch immer so gar kein Verständnis, wo ich mir denke, Leute, also ein bisschen Rücksicht.
Ich verstehe es auch nicht.
Gar nicht.
Aber so viel ist zu meinem Evil Dead Kinobesuch-Adventure. Vielleicht schaue ich ihn heute noch einmal. Mal schauen, ob ich mich traue, weil es ist wieder derselbe Saal im selben Kino.
Aber man hat schon ein bisschen Lust, den nochmal im Kino zu sehen, oder?
Ja, es ist morbide. Ich meine, bei Hostel hatte ich nicht die Lust, den direkt nochmal zu sehen. Aber gut, Hostel ist, wie gesagt, noch viel fieser als Evil Dead Rise.
Und Hostel finde ich auch per se, also mag ich nicht so gerne. Das ist halt wirklich voller Fokus auf Torture-Porn. Und bei Evil Dead ist es, finde ich, mehr so eine diebische Freude am Brutalen, aber nicht dieser Fokus auf dem Torture.
Ja, also wie gesagt, das ist für mich schon so eine ziemliche Qual gewesen. Es ist ein konsequenter, brutaler Film, Mir haben die Kameraeinstellungen auch sehr viel Spaß gemacht, wenn sie im Hintergrund Sachen bewegt haben. Ja. Das ist jetzt nicht subtil, das ist nicht sneaky, aber ich liebe das einfach. Ich liebe es abgöttisch.
Ich wollte eh auch gerade nochmal drüber reden, dass er technisch einfach wunderbar gemacht ist. Nicht nur vom Kamera-Aspekt her. Ja, auch
Make-up und alles.
Also. Make-up und auch das Sounddesign ist mir sehr positiv aufgefallen, muss ich sagen. Es gibt da relativ am Anfang, wenn nach dem Erdbeben, wenn das Ding gefunden wird, was alles übel loslässt, fliegen irgendwie so irgendwelche Insekten oder irgendwas und machen so.
So haben sie es sicher nicht gemacht.
So in die Richtung auf jeden Fall. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, hey, da, also es fühlt sich immer nach ein bisschen mehr Mühe an, als sie eigentlich reinstecken müssten für so einen Film. Im 3D-Sounddesign und in der Kameraarbeit und dann auch im Schnitt irgendwie, wie sie das Ganze zusammenschneiden, das wirkt alles einfach super wertig und das sieht man bei so einem sehr blutigen Horrorfilm selten.
Ja.
Das macht ihn so gut, glaube ich, dass er einfach in einem sehr oft Low-Budget-Genre einfach unglaublich wertig daherkommt.
Das Problem ist, ich glaube, der Film hat 12 Millionen Pi mal Daumen gekostet und jetzt schon so um die 50 Millionen eingenommen, jetzt mal so Hausnummer. Mhm. Sprich, der wird noch erfolgreicher sein und der wird auch einen dritten Teil nach sich ziehen. Aber nachdem sie eigentlich dieses Konzept Großstadt so null genutzt haben,
ja,
und da eigentlich ein bisschen Potenzial verschwendet haben, bin ich sehr gespannt. Selbst wenn der dritte Teil, sollte er dann kommen, genauso wird wie der zweite, dann macht er bis zu einem gewissen Grad Spaß. Aber sie sollten sich entweder was wirklich Gutes, Neues überlegen oder es mit dem zweiten Teil belassen.
Ja, also ich muss auch sagen, so der 2013er war mega. Ich glaube den, also ich habe ihn jetzt schon länger nicht gesehen, aber ich glaube, der gefällt mir sogar noch mal ein Stückchen mehr als der.
Ja.
Der war mega jetzt und jetzt das.
Sie sollten
das
aufhören, wenn es am schönsten ist.
Also, Evil Dead ist tatsächlich jetzt eine Horrorreihe, wo man sagen kann, klar, einer ist vielleicht ein bisschen besser als der andere, aber alle fünf sind mega solide bis übertrieben gute Horrorfilme. Lasst das ruhen. Also es ist okay. Es ist so eine, also ich glaube, es gibt kein Horrorgenre, was fünf Teile oder mehr hat, wo alle Filme gut sind. Das gibt's ja eigentlich gar nicht. Wenn man denkt, so Sachen wie Halloween, Nightmare on Elm Street, Scream, whatever, das wird alles nach den ersten paar Teilen meistens trashig und Evil Dead hat es irgendwie geschafft, als eine Reihe, die eigentlich nie so populär war, immer gut zu bleiben und das ist eigentlich,
wäre schade. Kann ich nicht dazu, sagen, weil ich die ersten drei Teile nicht gesehen habe, aber ich vertraue da einfach mal auf dein Urteil.
Wäre schade, wenn sie sich das verhauen mit noch einem, aber irgendwie muss ich auch sagen, wenn es das beibehalten können, die Qualität, wäre ich auch voll dabei, wenn es noch einen machen.
Wie gesagt, wenn sie das beibehalten, ja, aber sie brauchen jetzt halt echt einen Kniff, weil wenn der Kniff quasi einfach nur ist, wir wechseln die Location, dann reicht das nicht.
Voll, stimmt.
Bevor wir über Guardians of the Galaxy Volume 3 reden, nachdem ich A Feast for Crows, das vierte Game of Thrones Buch, beendet habe, habe ich jetzt auch die vierte Staffel angefangen, die ersten zwei Folgen gesehen. Und ich muss sagen, es fällt mir immer super schwer, quasi eine Adaption von einem Stoff zu sehen, besonders wenn die Adaption sehr originalgetreu ist. Ich weiß nicht, irgendwie kriegt es mich dann sehr selten, ne? Aber die ersten zwei Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe von der vierten Staffel Game of Thrones, die sind echt richtig geil. Bin gespannt, dich da auf dem Laufenden zu halten, ob ich da jetzt bei dieser Staffel auch wirklich reinkomme.
Wie war das bei den ersten drei Staffeln bei dir? War das da eher so, dass du gesagt hast, so, komm nicht so rein, oder war das auch schon so voll da?
Na, die sind richtig gut. Und ich glaube, wenn ich die Bücher nicht kennen würde, dann würde ich die Serie noch mehr feiern. Aber ich meine, ich kenne die gesamte Handlung schon.
Ja.
Und ich habe die ganzen besonderen Szenen in den ersten drei Staffeln, also eigentlich die ganzen Tyrion-Szenen, die kenne ich ja alle schon in- und auswendig durch YouTube. Insofern, das war eigentlich nur noch sehen, ja, was genau haben sie jetzt weggelassen in der Adaption und wo haben sie einen größeren Fokus drauf gelegt. Aber so richtig drin war ich da jetzt auch nicht. Okay. Ist, wie gesagt, jetzt bei Staffel 4 ein bisschen anders.
Ja, ich bin gespannt, wie das weitergehen wird.
Ja.
Du hast es wahrscheinlich in den nächsten paar Tagen, Wochen durchgeschaut.
Wahrscheinlich.
Ja. Guardians of the Galaxy Volume 3.
Mhm.
Der Film wird ja hoch und runter gelobt von gefühlt allen.
Ja.
Und dann sind da so drei einsame Krieger, namentlich Daniel, Florian und ich, die irgendwie sagen, ja, so geil war er nicht. Also er war okay, aber
Daniel mag den Film auch nicht.
Er hat ihm auch, genauso wie ich, 7 von 10 geben.
Mhm.
Du hast ihm ja, glaube ich, 6 von 10 geben.
Mhm.
Und bei mir war es auch eher eine 6 von 10, die einen halben Stern oben drauf kriegt, weil er mich doch sehr gut unterhalten hat und das so ein bisschen ein, wie du immer sagst, im Zweifel für den Angeklagten.
Ja.
Aber ich glaube, wir drei waren alle eher so mäßig begeistert, was ich sehr interessant finde, weil gefühlt die ganze Welt, außer David Hein, findet den geil.
Ich verstehe nicht ganz, warum der so in den Himmel gelobt wird. Also ich sehe tatsächlich auch sehr oft auf Letterboxd Bestwertungen.
Ja.
Er ist jetzt keine Vollkatastrophe, aber ich finde für ein Finale einer Trilogie, bei dem die ersten beiden Filme wirklich durchaus Hits waren eigentlich, finde ich, ist das schon sehr enttäuschend.
Ich kann mir das ehrlich gesagt nur so vorstellen, und da werden wir sicher später auch noch dazu kommen, dass Phase 4 und 5 jetzt so eine Katastrophe und eine Enttäuschung nach der anderen waren, war, dass viele Leute auch einfach so durstig nach einem guten MCU-Film war und dass jetzt einmal wieder was durchaus Überdurchschnittliches fürs MCU momentan rauskommt, so ein Boah für viele Leute war, einfach weil wir so unterwältigt wurden die letzten zweieinhalb Jahre.
Man muss aber sagen, Guardians of the Galaxy 3 hat eigentlich fast nichts mit dem großen MCU-Kosmos zu tun.
Gott sei Dank, ja.
Insofern, sagen wir mal so, ich verstehe nicht, was das Problem von James Gunn war. Er war vielleicht schon zu sehr drinnen in dem ganzen DC-Universum, ja. Weil der hat ja zuerst Suicide Squad gemacht und dann quasi, logischerweise, weil Suicide Squad ist ja schon lange draußen. Ob das vielleicht so ist wie bei den Game of Thrones-Machern, die letzten ein, zwei Staffeln gerusht haben, um das jetzt mal denglisch zu sagen, weil sie quasi irgendwie diese Star-Wars-Filme machen wollten, ne? Aus denen dann eh nichts geworden ist. Meinst du, könnte das bei James Gunn und Guardians 3 genauso gewesen sein?
Ich weiß nicht.
Weil es ist ja eine durchaus große Beförderung, quasi so der Head of DC-Filme sein.
Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass James Gunn da schon durchaus Herz und Seele reingesteckt hat.
Ja.
Und dieser Abschied der Guardians, von dem alle sprechen, den spüre ich auch so ein bisschen von einer Perspektive von James Gunn. Also ich habe schon das Gefühl, dass der da versucht hat, sein Ende zu schreiben und versucht hat, das zu machen, was er machen möchte. Und ich glaube nicht, dass er das unbedingt gerusht hat. Aber zum einen kann ich mir vorstellen, dass er schon ein bisschen pissed auf Disney war wegen dieser ganzen, wir feuern dich, er geht zu DC, er geht wieder zurück, geht wieder zu DC. Dass da einfach zu viel verbrannte Erde ist, dass er da auch irgendwie gesagt hat, ich gebe euch jetzt nicht nochmal einen Welthit, so wie bei den ersten beiden oder so.
Wer hat das Holiday Special der Guardians inszeniert?
Ich glaube nicht James Gunn, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ist das ein iPad hier?
Ich weiß nicht.
Ja, ich seh das nicht. Mein Notizbuch verdeckt ein iPad. Möchtest du vielleicht mal ganz kurz nachschauen, wer das Guardians of the Galaxy Holiday Special
inszeniert hat? Schaue ich dir gleich nach,
um
den Gedanken fertig zu bringen. Ich habe dann am Ende des Films schon wieder das Gefühl gehabt, dass obwohl James Gunn gefühlsmäßig viele Freiheiten hatte, Disney und das Studio wieder voll mit reinpfuscht hat.
Das hatte ich bei dem Film nicht unbedingt. Ich finde es, also es gibt so ein paar Probleme, die der Film hat, die er sich irgendwie in seinen Vorgängerfilmen schon auferlegt hat. Das einzige Problem, also namentlich Adam Warlock, ich finde, das ist so eine Figur, warum er die etabliert hat, damit sie dann eigentlich nur Zeit verschwendet. Zeit, die er in den 2,5 Stunden, die eigentlich eh schon ziemlich lang sind, Figuren hätte widmen können, die dann auch tatsächlich größeren Impact für die Story haben, das verstehe ich nicht. Weil wenn Adam Warlock, wenn sie den rausgelassen hätten, hätte sich ja eigentlich fast nichts verändert.
Ich muss da voll recht geben. Zusätzlich muss ich sagen, ich mochte Adam Warlock. Ich mag den Schauspieler generell, muss ich sagen. Deswegen kann
Will
ich
da Poulter.
Will Poulter. I hope he got a paycheck. Aber deswegen hat er mich nicht so gestört, weil ich Spaß mit der Figur hatte und weil ich den Schauspieler mag. Aber also wenn du ihn rausstreichst, passiert quasi nichts. Also mit der Handlung.
Ja, aber ich mag Johnny Depp auch sehr gern. Aber Fluch der Karibik 5 war trotzdem ein scheiß Film mit einem scheiß Jack Sparrow.
Ja.
Also Will Poulter hin und her, die Figur Adam Warlock war, finde ich, einfach nur eine riesen Zeitverschwendung.
Ja, es war, ich glaube, das kann man in beide Richtungen sehen. Es war zum einen ein bisschen eine Zeitverschwendung und zum anderen, und so sehe ich persönlich, es war ein bisschen so eine Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Es war einfach.
Das finde ich gar nicht.
Wie viel Screentime hat er? 10 bis 15 Minuten max. Und diese 10 bis 15 Minuten haben für mich persönlich Spaß gemacht und deswegen habe ich ihn akzeptiert, aber ich sehe die Kritik auf jeden Fall.
Total. Ja, die haben mich relativ genervt. Während du vielleicht mal kurz schaust, wer das Holiday Special inszeniert hat, kann ich ja mal erzählen, worum es in Guardians geht.
Es ist von James Gunn tatsächlich.
Ah ja, so viel zum Thema, er hatte keinen Bock mehr. Weil das hätte er sich dann echt sparen können, quasi diese zusätzliche Arbeit für Disney.
Ja, es wird auch ein großer Paycheck gewesen sein,
nehme ich mal an. Davon ist auszugehen.
Ja.
Wo stehen wir mit Guardians of the Galaxy? Gamora wurde in Infinity War getötet. Und ihre 2014er Version ist in Endgame quasi wieder dem Kosmos hinzugetreten, allerdings separat von den Guardians. Die Guardians selbst waren, glaube ich, am letzten Mal, wo wir sie gesehen haben, beim vorletzten Mal waren sie noch gemeinsam mit Thor unterwegs. Das hat sich in Thor 4 Love and Thunder auch relativ schnell erübrigt. Das ist ja die interessante Geschichte, dass James Gunn eigentlich gar nicht wusste, dass quasi in Endgame Thor und die Guardians aufeinander treffen, also quasi miteinander ins nächste Abenteuer ziehen. Und dass das quasi nur dank Taika Waititi war, dass er diese Bindung quasi wieder aufgelöst hat für Gunn. Auch wieder so eine ziemlich unrunde Geschichte, wenn du mich fragst. Und jetzt geht es quasi darum, dass die Guardians alle irgendwie deprimiert sind wegen Dingen, die sie erlebt haben, alle so ein bisschen gebrochen und versuchen irgendwie das ein oder andere schöne Leben auf Nowhere, diesem Celestial-Kopf, der jetzt quasi ihre Hauptbasis ist, zu verbringen.
Ach, das ist ein Celestial-Kopf. Mhm. Das habe ich, oh Gott. Du brauchst ja wirklich gefühlt einen Abschluss, um dieses ganze MCU-Ding noch irgendwie zu verfolgen.
Ja, aber das haben sie ja schon im ersten Film etabliert.
Ja.
Sollen wir vielleicht noch verraten, also ein bisschen mehr zum Plot verraten oder reicht das eigentlich schon?
Die Sache ist, ich glaube, man muss zum Plot gar nicht so viel verraten, weil der Plot ist im Prinzip, sie fliegen von A nach B, dann fliegen sie von B nach C, dann fliegen sie von C nach D, zwischendurch hat Rocket ein paar Backstories
die und dann ist es aus. Ja, die Hintergrundgeschichte von Rocket ist zwar das Beste im Film, aber das finde ich sehr unelegant in den Film eingewoben.
Zum einen das und zum anderen, für mich hat die leider gar nicht funktioniert. Ich glaube, da stehe ich auch irgendwie allein auf weitem Flur, aber das hat sich so nach Knöpfe drücken für mich angefühlt, ähnlich wie bei Avatar.
Ja, aber die haben, finde ich, funktioniert. Ganz im Gegensatz zur Haupthandlung, die halt, wie du sagst, wirklich nur MacGuffin-Jagd von A nach B ist, um quasi einem Teammitglied zu helfen, der Guardians. Sprich, die ganze Mission, die sie in dem Film bestreiten, ist halt schon sehr persönlich für sie.
Und auch der Grund, warum sie diesem Teammitglied helfen müssen, das kommt so aus dem Nichts. Irgendwie das passiert auf einmal und dann ist das der Haupttreiber der Handlung für die erste Hälfte, wo ich mir denke, hat sich da irgendwer Gedanken gemacht? Das wirkt alles so wahnsinnig konstruiert. Ja. Das hat mich super gestört und drum, ja, schade.
Ja, und dann gibt es noch den High Evolutionary, den Antagonisten, der irgendwie Genexperimente an verschiedensten Wesen durchführt, um die Welt besser zu machen, der an sich, finde ich, extrem viel Potenzial hätte, ein interessanter Bösewicht zu sein, der aber ab irgendeinem Punkt jeden Dialog und jeden Satz, den er hatte, nur geschrien hat. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich finde, der hat dadurch jede Seriosität und Bedrohlichkeit verloren und hat sich, finde ich, irgendwie fast schon zum schlechtesten Gegner der Guardians bis jetzt gemausert. Und bedenk mal, im ersten Teil hatten wir Ronin, sprich, das heißt schon wirklich was.
Boah, ja, da muss ich da ein bisschen widersprechen. Mir der High Evolutionary, so viele Probleme es auch gibt mit dem Skript und der Handlung und seiner Motivation, die irgendwie auch nicht so richtig da ist, hat er mir rein von dem, wie er inszeniert wurde, fast am besten gefallen von allen drei.
Also das sehe ich gar nicht.
Also Ronin war irgendwie...
Ja, Ronin war ziemlich mau, aber der war wenigstens solide. Der hat mir nicht vor Augen geführt, dass es etwas viel Besseres hätte geben können, was sie einfach verkackt haben.
Also es ist ein bisschen mehr dieses verschwendete Potenzial, was da auf die Nerven geht und nicht so generell das, was wir gesehen haben. Weil rein von dem, wie er jetzt da ist im Film, ist er ja voll okay.
Na, für also der High Evolutionary?
Ja.
Mann. Findest du nicht? Ich finde, der war unteres Mittelmaß.
Ja, aber ist unteres Mittelmaß nicht fast schon oberes Mittelmaß für im MCU-Standard?
Nee, von den MCU-Bösewichten ist er unteres Mittelmaß.
Wirklich? Okay.
Mhm. Da fand ich einen Ego zum Beispiel aus Volume 2 dreimal besser.
Ja, der hat ein bisschen mehr Backstory gehabt, ein bisschen mehr Figurenbeziehung, das stimmt schon, ja.
Naja, also was der für eine... Der ist ja quasi extrem integral für Peters Entwicklung gewesen, ne? Wenn du an seine Mutter denkst. Also Ego hat mir richtig viel Spaß gemacht im Vergleich zu dem. Und das ist allerdings nicht das große Problem von Guardians of the Galaxy 3. Das große Problem, das ich damit habe, ist, dass die ganzen Figuren, und seien wir uns ehrlich, die ganzen MCU-Filme sind eigentlich nur welche, die du dir wegen den Figuren anschaust. Mhm. Also der Plot ist mal besser und mal schlechter, aber du schaust einen MCU-Film wegen Captain America und nicht wegen der Hydra gegen S.H.I.E.L.D. Debatte, also dem Kampf, wenn du willst.
Ja.
Und in Guardians of the Galaxy 3, der eigentlich das große Finale sein sollte und eigentlich jeder Figur so einen runden Abschluss geben sollte, ich finde, der hat seine Figuren verschwendet.
Ich will nicht sagen per se verschwendet, weil es haben schon alle Figuren so irgendwo ihre Momente, wo sie scheinen können.
Ja, aber die kommen meistens aus dem Nichts.
Die kommen aus dem Nichts, ja. Es ist zu dahin konstruiert, als dass es ein runder Abschluss ist, genau, ja.
Jeder dümpelt einfach nur 2 Stunden lang vor sich hin und dann werden halt 30 Minuten damit benutzt, dass jeder halt einen kurzen Moment hat.
Ja.
Das ist für ein großes Finale zu wenig, zu spät.
Es fühlt sich fast so wie ein erster Teil an, finde ich. Auch so diese ganze Rocket-Backstory und alles, das ist so, das gibt sie mir jetzt? Also so nach 30 Filmen bekomme ich einen Film, der sich so ein bisschen nicht
wie ein Finale anfühlt. Nein, die 30 Filme, kannst du das Argument kannst du nicht bringen, das sind von mir aus vier Filme, die die Guardians halt erzählen.
Nach 6 Filmen, in denen die Guardians vorkommen, sind, ist wurscht, aber du siehst das Prinzip.
Aber das stört mich weniger.
Es war irgendwie ein bisschen so, hat sich für mich ein bisschen angefühlt, weirder Vergleich, aber ein bisschen wie Halloween Ends, lustigerweise, von einem Finale-Aspekt her. Es fühlt sich ein bisschen an, nicht wie ein Finale von einer Trilogie, sondern wie ein draufgestecktes Finale, was irgendwie gar nicht so viel zu tun hat mit dem, was wir bis jetzt gesehen haben.
Naja, das nicht unbedingt. Es fühlt sich halt einfach wie ein weiteres Kapitel an, das dann auf einmal irgendwie aufhört, wenn du so willst.
Ja.
Und das finde ich echt schade. Also quasi, dass sie jetzt gegen Ende Rocket den Fokus gegeben haben, das fand ich ganz okay, weil wie gesagt, die Hintergrundgeschichte von Rocket, die fand ich düster, die fand ich tragisch, die fand ich emotional, die hat richtig Spaß gemacht. Aber nicht einmal Rocket hat irgendwie am Ende quasi seinen runden Abschluss bekommen.
Überhaupt nicht.
Ich mag noch am ehesten, wo seine Figur endet, aber so die ganzen anderen Figuren, die enden halt alle auf eine Weise, die wirkt sich irgendwie nicht natürlich an.
Ja.
Es wirkt irgendwie alles so ein bisschen gezwungen hin. So, ich bin James Gunn und ich habe jetzt einen Würfel und da steht, was weiß ich, die Figur macht das, die Figur stirbt, die Figur macht jenes. Und der würfelt dann einfach pro Figur und schaut halt, was rauskommt.
Tatsächlich hatte ich den ganzen Film über das Gefühl, dass er schon auf irgendwas zuläuft. Und wie dann das Finale langsam begonnen hat, dachte ich mir so, oh, okay, jetzt beginnt was. Und dann der Peak war irgendwo in dieser One-Shot-Szene, in dieser 4 Minuten One-Shot, der da relativ gegen Ende ist.
Der ist so nett, aber der lässt mich halt kalt, wenn es inhaltlich um nichts geht.
Ja, und danach ging es halt inhaltlich nicht weiter. Also danach war es eben aus. Es war Geschichte vorbei. Also es war kein Spannungsbogen, es war keine kohärente Erzählweise, es gab Konsequenzen für niemanden, wenn wir uns ehrlich sind.
Ich finde ihn tatsächlich, wie du sagst, Spannungsbogen viel zu lang und dafür stellen wir es einfach langweilig.
Ja, langweilig war er für mich nicht per se, weil ich finde, die einzelnen Setpieces für sich gesehen machen super Spaß. Wenn ich jetzt dran zurückdenke, dieses ganze Setpiece auf diesem Planeten, auf diesem rosanen Kliber-Kraken-Ding da, keine Ahnung. Wenn ich nur an diese Szene ganz abgeschottet vom restlichen Film denke, finde ich super lustig, habe ich super Spaß gehabt damit. Wenn ich nur an die Szene denke, wo sie auf diesem Tierplaneten da sind, vom High Evolutionary, hat Spaß gemacht. Wenn ich nur dran denke, an diese erste Action-Sequenz, das hat alles Spaß gemacht, aber alles zusammengefügt, ist das so ein Haufen von Ideen, der irgendwie zusammengefügt wurde und
das aber ist das Szenen, Ende. Die Spaß machen, und das finde ich mal mehr und mal weniger, also ich würde jetzt bei keiner einzelnen Szene sagen, die hat mir super viel Spaß gemacht, so Szenen, die Spaß machen und unterhalten, die machen kein Finale.
Ja.
Da hätte jede Szene Gravitas haben müssen. Und obwohl ich sagen muss, die kreativen Ideen und generell so dieses bunte, verrückte der Guardians, das hat James Gunn voll hingekriegt und das hat Spaß gemacht. Aber so inhaltlich hat da, finde ich, nichts gesessen. Da war ich irgendwie nie wirklich emotional drinnen, weil sich auch diese Gruppe, die Guardians, überhaupt nicht anfühlen wie ein Team, wie so eine Einheit. Da habe ich überhaupt kein Gefühl von Zusammenhalt gespürt. Da hat irgendwie so jeder sein eigenes Ding gemacht und gleichzeitig jeder nichts.
Da muss ich ein bisschen widersprechen, weil das habe ich schon ein bisschen gefühlt, würde ich sagen.
Ja.
Also auf jeden Fall mehr. Ich versuche das jetzt immer so in einen Kontext vom allgemeinen Stand des MCUs zu setzen, weil das ist halt irgendwie der Vergleich, mit dem man gerade bringen muss.
Nee, ich würde ihn vergleichen mit Guardians of the Galaxy 1 und 2. Und da fand ich, das waren halt Familienfilme. Bei denen habe ich halt wirklich ein Team bekommen, die sich jetzt nicht unbedingt verstanden haben immer. Das ist ja bei einer richtigen Familie auch nicht immer so. Aber bei denen du halt immer so eine gewisse Loyalität gespürt hast. Und ich finde, in Guardians of the Galaxy Volume 3 war die behauptet.
Jetzt schreien sich halt alle nur mehr an, ja. Das stimmt schon. Ich habe es trotzdem ein bisschen gespürt, muss ich sagen. Also dieses Familiäre habe ich schon bekommen, aber es war halt zu wenig.
Ja.
Und es gab auch nicht die Momente, die so konsequent erzählt wurden, dass es mich wirklich gepackt hätte, was da gerade passiert. Das war alles so, es passiert halt das. Und dann schaut einer mal dorthin, dann passiert das. Und dann, es passiert halt nichts. Es läuft auf nichts hinaus. Und das ist das, was ich meine mit Marvel oder Disney, das Studio oder wer auch immer, wahrscheinlich der Kevin, haben da, glaube ich, wieder zu viel reinpfuscht, weil, wenn wir uns ehrlich sind, ist die Tür sperrangelweit offen lassen, dass nächstes Jahr ein vierter Teil kommen könnte. Also, wird nächstes Jahr nicht kommen, aber...
Bist du bis zum Ende geblieben?
Ja.
Punkt, 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 will return, haben sie ja sogar angekündigt.
Ja. Und also ein vierter Teil ist sowas von im Raum, halt ohne James Gunn, aber...
Ja.
Und das finde ich schade, weil ich habe mir eigentlich gewünscht, dass es irgendwas richtig Emotionales zum Schluss gibt, was darauf resultiert, dass das Team, dass das einfach nicht mehr gibt. Und das passiert nicht.
Ja, sie haben es halt so verkauft, als wäre es ein großes Finale. Aber in Wirklichkeit ist es nur ein unterdurchschnittlicher Meilenstein im Leben des Teams. Ist halt die Frage, wie viele der Schauspieler jetzt nach James Gunn potenziell noch zurückkämen. Weil dann verstehe ich schon, dass das quasi jetzt das Ende von dem Team in dieser Konstellation ist. Aber ich meine, selbst dafür, wie gesagt, die Enden, die Figuren bekommen haben, sind für mich zu 90% nicht rund.
Ja, absolut. Und ja, es ist einfach schade. Weil irgendwie, es war schon für mich persönlich das Beste, was wir zumindest seit No Way Home bekommen haben vom MCU.
Mhm.
Aber es ist trotzdem irgendwie, jetzt beginnt es bei mir langsam, dass ich sage, okay, ich habe ja vor in unserem Podcast von der Jahresvorschau gesagt, ich freue mich auf das, was im MCU jetzt passiert. Ich habe so das Gefühl, dass das doch noch was werden könnte. Das Gefühl ist jetzt weg. Also das ist jetzt,
warum du das in erster Linie hattest.
Also Guardians
of the Galaxy war so der letzte oder einer der vorletzten Filme bzw. Geschichten, auf die ich noch Bock hatte. Und jetzt, wo deren Story quasi abgehakt ist, ich meine, wir haben, auch wenn es mit ihm wahrscheinlich weitergeht, ein vorläufiges Finale für Spider-Man bekommen, für die Guardians, für die Avengers. Ich weiß jetzt nicht, worauf es eigentlich noch hinzublicken gilt. Ich meine, Black Panther, der Chadwick Boseman ist tot, sprich T'Challa ist auch tot. Gut, der Blödsinn, der ist ja eben im Film auch gestorben.
Mhm.
Wen gibt es denn jetzt momentan noch?
Der neue Captain America, Falcon.
Ja, das genau, Captain America, The New World Order. Auf den freue ich mich noch, weil ich den eigentlich sehr gern mag.
Ja.
Aber ich meine, anhand der Erfahrung, die wir bis jetzt mit Phase 4 und 5 gemacht haben, nehme ich an, dass er sich in dieses Spektrum einordnet.
Auf jeden Fall, und ja.
Das ist also 50-50 Chance, der, sagen wir mal, so mindestens so wie No Way Home ist noch sehr optimistisch.
Ja, logisch, Staffel 2 kommt noch, aber da denke ich mir auch, was wollen sie mir jetzt noch erzählen? Irgendwie, also...
Zumal das ist ja auch nicht der Loki, den wir kennen und lieben gelernt haben, das ist ja eine Variante. Und Loki an sich als Figur fand ich in der Serie schon von Anfang an bescheuert.
Ja.
Aber um es jetzt zu Guardians of the Galaxy das noch abzuschließen, ich muss sagen, ich bin bis zu einem gewissen Grad enttäuscht, weil wie gesagt, die Guardians... Das ist halt schon eine Reise, die jetzt vor ungefähr 10 Jahren begonnen hat, 2014. Und das sind mitunter halt echt die besten Filme im MCU gewesen. Ne? Und dass die jetzt quasi so
halbherzig,
zu einem Finale gebracht worden sind, das finde ich einfach nicht gerechtfertigt.
Absolut, ja.
Aber es hätte viel schlimmer kommen können.
Das stimmt, ja.
Und das ist so der einzige Trost, den ich habe. So, irgendwie ist am Ende ja alles auf seine eigene Art und Weise gut. Und das reicht mir, eben weil ich eben weiß, wie viel schlimmer es hätte sein können, dass ich sage, okay, Klappe zu, Affe tot, das reicht jetzt. Nicht mehr anfassen, so kann es enden. Das ist nicht gut, aber das ist auch nicht schlecht.
Ich habe tatsächlich auch gestern oder heute ein YouTube-Video gesehen, wo auch jemand über Guardians 3 spricht und der dann auch so gemeint, ja, hey, das war jetzt auch mein Chapter fürs MCU, was sich schließt. Guardians 3 sind fertig erzählt und ich brauche jetzt nichts mehr. Es gibt nichts mehr im Marvel Cinematic Universe, was mich großartig anspricht. Und das ist schade. Irgendwie, ich bin da echt enttäuscht.
Wollen wir vielleicht das MCU mal ganz kurz durchgehen? Also quasi, was war Phase 4 und was kommt in Phase 5?
Können wir gerne machen, ja.
Ich meine, das MCU hat für mich persönlich, weil du sagst, es hat für diesen YouTuber gewissermaßen geendet, jetzt nach Guardians. Für mich war der Höhepunkt halt schon mit Endgame. Endgame war das Finale, so Spider-Man und The Guardians waren jetzt noch so ein Epilog. Ich habe mir gedacht, Doctor Strange und Ant-Man fallen auch noch in diese Reihe.
Hm.
Die haben aber irgendwie, die haben sich's verscherzt mit ihren mit ihrem zweiten und dritten Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Phase 4 hat aber eigentlich, finde ich, ganz vielversprechend begonnen. WandaVision war was Kreatives, war was Frisches.
Aber sogar bei WandaVision, da waren die ersten paar Folgen geil und dann hat sich das schon in der ersten Staffel auch wieder selber aufgelöst mit dem wieder immer gleichen Finale und wieder diesem MCU-Studio-Touch. Also
es hatte halt ein Finale, das ist so die ersten beiden großen Probleme des MCUs von Phase 4 und 5 quasi etabliert. Das ist zum einen, dieses Geschichten werden aufgemacht, aber nicht beendet, weil sie ja eigentlich nur quasi die Vorbereitung für das nächste Kapitel sind und die wiederum dafür das nächste sind. Ich meine, wir haben am Ende von WandaVision quasi Scarlet Witch rumfliegen sehen, ohne dass sie jetzt wirklich Konsequenzen davon tragen musste. Mhm. Wir haben White Vision gehabt, von dem wir seitdem nichts gesehen haben.
Ah ja, what the fuck?
Wir haben Agatha Harkness, die jetzt eben in, wie heißt das nochmal? Smallville. Die halt in dieser Stadt, yeah, in der das spielt, jetzt immer noch frei rumwandert, auch wenn ihr Geist irgendwie manipuliert worden ist. Also es sind sehr viele offene Enden.
Und wo führt das jetzt alles hin genau?
Das ist die eine Frage. Und das zweite Problem ist, die wissen irgendwie nicht, wie sie mit den Figuren umgehen. So eine Wanda hat sich eigentlich immer als der große Avenger entpuppt, der jetzt auf einmal mit WandaVision und dann später mit Doctor Strange 2 irgendwie den Hebel umgelegt hat und auf einmal ist sie der Antagonist. Und das kam, finde ich, das ist irgendwo nachvollziehbar aus dem Plot von WandaVision, aber das kam irgendwie viel zu random, ohne große Herleitung.
Aber das ist ja generell ein Problem von Phase 4 und 5, würde ich sagen, dass sie eigentlich allen Figuren und die Charakterisierung, die sie in Phase 1, 2, 3 bekommen haben, die wir aus den Phasen kennen, die wurden ja alle umgeworfen.
Das sage ich ja, das ist eben das eines der zwei großen Probleme, die in WandaVision zum ersten Mal, also wirklich zum Tragen gekommen sind.
Achso, du meinst, dass es bei WandaVision zum ersten Mal, ja, okay. Ja. Voll, hast total recht.
Ich meine, in The Falcon and the Winter Soldier, das fand ich einigermaßen unterhaltsam noch, weil da haben sie halt einfach, sagen wir mal, so ein schwaches Drehbuch gehabt, aber das war wenigstens noch bodenständig im Vergleich zu dem, was davor kam. Da war noch kein von diesem Multiversumskram, da ging es nicht um die ganze Welt, das war halt eine Geschichte von Falcon und Bucky und das fand ich erschreckend erholsam nach diesem ganzen großen Trubel.
Ich frage mich, ob das heute jetzt auch noch so wäre, wenn jetzt Falcon und Winter Soldier rauskommen würde, ob du das auch so wahrnehmen würdest oder ob diese ganzen Probleme, die sich über die letzten zwei Jahre angehäuft haben, jetzt auf diese Serie niederprasseln würden. Weil man muss ja sagen, dieses MCU-Problem, dass eigentlich jeder Film in die gleiche Patzer reintritt, das potenziert sich halt. Und jeder Film, der neu kommt, ist mir, glaube ich, noch ein bisschen mehr schon wieder. Dass das bei Falcon und Winter Soldier, ich glaube, das wird heute jetzt auch nicht mehr so gut funktionieren, wie es damals funktioniert hat. Und ich muss sagen, mir persönlich hat es damals schon nicht so gut gefallen.
Kann sein. Ich glaube aber, dass da so Figuren wie John Walker, die halt einfach mal ein bisschen moralisch ambivalenter gewesen sind und halt auch ein bisschen düsterer gewesen sind, dass die da schon noch einen großen Faktor, dass sie halt groß mitgespielt haben und dass die ein Faktor waren, der sich heute jetzt nicht unbedingt verändern würde. Ja. Zugegeben heute, ich meine, wann kam Falcon and the Winter Soldier raus? Vor 2 Jahren?
Ja, vor 2 Jahren.
Das ist aber jetzt halt nicht so wie so ein Iron Man, der vor 13 Jahren rauskam.
Ja, man muss halt, aber es war halt nur vor 2 Jahren, aber vor 10 Entries oder so. Also es sind alle einfach so viel Content gekommen in den 2 Jahren, dass es sich gefühlt wie 4 Jahre anfühlt.
Phase 4 war die kürzeste von 2020 bis 2021. Und wir hatten, ziehen wir mal durch, mit WandaVision und Falcon die ersten beiden. Dann kam Loki, Black Widow, What If, Shang-Chi, Eternals, Hawkeye, Spider-Man No Way Home, Moon Knight, Doctor Strange 2, Miss Marvel, Thor 4, Ich bin Groot, She-Hulk, Werewolf by Night, Black Panther 2 und das Guardians of the Galaxy Holiday Special. Das ist so viel, wie gefühlt die ersten 3 Phasen kombiniert.
Es ist so absurd und das Schlimmste daran ist, weil wir ja vorher auch gesagt haben, sie haben bei WandaVision zum Beispiel White Vision und Agatha, von denen man nie wieder was gehört hat. Das Gefühl wird man einfach nicht los, dass sie in dieser 4. Phase jetzt einfach mal alles geworfen haben, geschaut, was bleibt bicken und das, was nicht bicken bleibt, na, das puff.
Ne, ich meine, mit den meisten Dingen, die sie etabliert haben, machen sie ja schon was. Also es ist nicht so, dass die jetzt quasi so ein One-Shot waren und nachdem es nicht funktioniert hat, kommt dann nie wieder was. Also damit wird schon gearbeitet mit dem, was sie gemacht haben.
Das so?
Naja, schon.
Wird mit den Eternals noch irgendwie gearbeitet? Wird
sicher noch was kommen.
Und also mit den Celestials und den Eternals und dieser ganze Scheiß hat man auch nie wieder gehört.
Da bin ich überzeugt davon.
Oh, ich weiß nicht. Das es ist zu much.
Also ich meine, Loki wird fortgeführt aus Doctor Strange, hat sich hier diese ganze Multiversumsgeschichte etabliert. Miss Marvel spielt jetzt mit in den Marvels. Thor 4 wird ja auch noch weitergeführt werden. Also sie haben schon viel gegen die Wand geworfen, aber es war ihnen, glaube ich, relativ egal, ob es finanziell erfolgreich ist oder nicht, weil sie sowieso davon ausgegangen sind, dass es funktioniert. Sie haben halt einfach 2 Jahre lang Qualität über Quantität gesetzt und das beginnt sich erst...
Bitte? Umgekehrt.
Quantität über Qualität gesetzt. Und das beginnt sich erst jetzt in diesem letzten, sagen wir jetzt mal so halben bis ganzen Jahr, wie soll ich sagen, bezahlt zu machen im negativen Sinne.
Ja, ich würde auch sagen, also die Leute sind langsam Marvel ein bisschen überdrüssig, oder?
Ja, ich meine, schau dir die Dinge an, die jetzt in Phase 5 noch kommen. Wir hatten Ant-Man and the Wasp, der ist nicht wirklich gut gestartet.
Ach, nicht wirklich gut. Für Marvel, Disney-Verhältnisse nicht wirklich gut. Ja.
Eben, ein kleines Verhältnis.
Auch, was hat der eingespielt? Sicher auch 600 Millionen oder sowas, oder?
Kannst leicht haben. Ja. Guardians of the Galaxy war halt ein großer Hit. Aber was kommt denn jetzt? Secret Invasion?
Warte. Nein, Guardians of the Galaxy war kein großer Hit, der dritte.
Kein Hit?
Nein. Also ich bilde mal ein, ich habe letztens irgendwas gelesen, das ist der hat das schlechteste Box-Office-Wochenende seit... Immer oder seit ewig.
Guardians of the Galaxy 3, ich dachte, der ist voll gut ankommen.
Nein, ich glaube nicht, dass der so
gut läuft. Ich meine, gut, er läuft ja jetzt immer noch, ja. Aber wusste ich nicht, dass der auch ein Flop sein soll.
Ich bilde mir ein, sowas gelesen zu haben.
Ja, ich meine, selbst wenn die Guardians floppen, sagen wir mal so, womit wollen sie jetzt nicht überzeugen? Wir kriegen Secret Invasion.
Ja.
Wir kriegen Echo.
Was ist Echo?
Das ist die stumme Antagonistin aus Hawkeye. Die jetzt ihre eigene Serie bekommt.
Die stumme Antagonistin.
Ich glaube, die hatte nur ein Bein.
Hawkeye. Ein Bein? Alter, Hawkeye gab es auch noch. What the fuck? War in Hawkeye nicht Kingpin der Antagonist?
Nee, in den letzten 2 Folgen nur. Dann kriegen wir Loki Staffel 2. Ja.
Ich freue mich ein bisschen drauf, weil ich glaube, dass bei Loki ein bisschen was vielleicht wieder passiert. Aber.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Wir kriegen The Marvels. Mit so 3 der unsympathischen Figuren des MCU. Ja. Wir kriegen Ironheart, der Jungen aus Black Panther 2. Agatha, Agent des Chaos. Ja, okay.
Kommt das alles noch?
Daredevil, Born Again. Ah. Hat an sich Potenzial, wenn sie es halt nicht, also sie werden es nicht R-rated machen und insofern ist das eigentlich auch schon wieder verschwendet.
Und da muss man ja auch sagen, wir haben ja letztens in der Lieblingsserien-Podcast-Episode Folge 18 war das, auch über Daredevil gesprochen und dann sind wir schon drauf gekommen, so die ersten 2 Staffeln waren geil, die dritte war schon schlechter. Was will Disney jetzt mit Daredevil noch machen? Es gibt schon eine gute Daredevil-Serie, so es wird nicht mehr besser werden als das.
Ja, aber Leute werden es fressen wegen Charlie Cox. Ja. Dann kommt eine unbekannte Film oder Serie, Captain America 4, auf den bin ich, wie gesagt, noch ein bisschen gespannt, Thunderbolts und Blade.
Ich verwette meine Leber drauf, dass das unbekannte Spider-Man 4 ist.
Das wäre cool, aber...
Warum sollten sie so eine unbekannte Sache drinnen lassen? Das muss ja irgendwas sein, wo die Leute voll Bock drauf haben. Ein Avengers ist es nicht, weil Avengers ist für irgendwann ankündigt.
Für Phase... Stimmt, gibt es in Phase 5 keinen Avengers? Sind die alle erst in Phase 6?
Scheinbar, ja.
Überrascht mich.
Also dieses eine unbekannte Ding ist doch safe ein neuer Spider-Man-Film.
Nee, ich meine, der soll 2024 rauskommen oder zu... 24 rauskommen oder Produktion beginnen, das weiß ich gar nicht mehr. Aber so oder so, ja, dann wären Captain America und Spider-Man 4 die letzten beiden Filme, auf die ich jetzt noch groß Bock habe. Ich bin sehr gespannt auf Avengers, auf den neuen, aber der kommt, wie gesagt, erst in Phase 6 und so weit wollen wir gar nicht denken. So, das, was jetzt in Phase 5 noch rauskommt, also ich habe jetzt schon in Phase 4 angefangen, die ersten Serien nicht zu schauen und ganz ehrlich, Echo, Loki Staffel 2, Secret Invasions, Ironheart, Agatha, Agent of Chaos. Das interessiert mich alles null.
Das klingt alles super uninteressant. Ja. Ja. Und die Sache ist, Marvel schaufelt sich sein Grab ja auch selber. Also zum einen dieses Überangebot. Man kann nicht mehr mithalten, wenn man irgendwie auch was anderes schauen will als Marvel.
Nee, weil man soll halt alles sehen.
Ja, und dann aber ist auch jede Serie und jeder Film jetzt in Phase 4 und 5 noch viel mehr als damals schon. Es ist alles das Gleiche. Die Tonalität ist manchmal ein bisschen anders. So, es gibt so diese Marvel-Baseline und dann gibt es so leichte Ausschläge in irgendwelche Richtungen. So leichter Sam Raimi-Horror-Touch in Doctor Strange, leichter James Gunn-Touch hier.
Ja, aber dann wird halt einfach immer dann ruiniert, wenn sie dumme Ideen einbauen und dumme Handlungsentwicklungen. Ja. Wenn sich Figuren nicht verhalten, wie sie sollten, wenn Figuren durch, also die alten Figuren, die ja noch, sagen wir mal so, der letzte Strohhalm des MCU sein könnten, ne? Wenn die einfach beiseite geschoben werden, um den neuen Figuren Platz zu machen, die sich alle nur wie die Repräsentation einer Agenda anfühlen.
Ja, ich war mir gar nicht sicher, ob ich dieses Problem überhaupt ansprechen will, weil das ist schon so ein bisschen so eine Gratwanderung, auf der wir da sind, aber...
Na, ich kann es gerne für dich übernehmen.
Ja,
es wirkt so, als wollten sie nur noch Figuren reinbringen, die entweder Frauen sind oder irgendeine ethnische Herkunft haben, die nicht weiß ist, um zu zeigen, wie divers sie sind. Das MCU hat halt, das Marvel-Universum hat diese ganzen Figuren, nur die ganzen Figuren sind halt mal besser und mal schlechter. Eine Miss Marvel ist in den Comics genauso langweilig, wie sie anscheinend jetzt in der Serie ist. Ich habe sie nicht gesehen. Und da ist dann einfach das Problem, dass die Figur langweilig ist und das ist nicht das Problem, dass sie die erste muslimische Heldin ist.
Ja, vor allem also das noch größere Problem, was ich dabei sehe, es ist ja gar nicht so, hey, haut 100.000 weibliche Superheldinnen rein, finde ich geil, macht's das, wenn sie gute Filme draus macht und auch die alten Figuren noch, wie sagt man, respektiert und ehrt, super geil, mega gut, niemanden stört's, dass Michelle Yeoh als asiatische Frau in Everything, Everywhere, All at Once alles zerstört, so, es ist geil. Aber das ganz große Problem ist, dass die weiblichen oder größtenteils weiblichen Helden, die eingeführt werden in diesen Marvel-Filmen jetzt, eigentlich immer eingeführt werden, diesen alten Charakter verdrängen und im Worst Case lächerlich machen.
Weil sie sowieso von Haus aus stärker sind und besser sind und klüger sind.
Wie in Form von Thor, gutes Beispiel, Loki, anderes gutes Beispiel. Das sind alles Figuren, die eigentlich schon mal
Hawkeye, She-Hulk.
She-Hulk, voll. Also das
Doctor Strange, America Chavez ist natürlich... in jedem Belang besser als Stephen Strange.
Genau, und dieses Muster zeichnet sich langsam ab, dass Thor in Thor 4 nicht mehr der Held ist, sondern, wie heißt sie, Mighty Thor?
Jane Foster.
Zum Glück
gestorben ist.
Und Thor zum, wie sagt man,
Zum
Vollidioten wird. In Loki geht es nicht wirklich um Loki, sondern um Female Loki. In She-Hulk geht es sowieso um She-Hulk, aber da ist Bruce Banner auch nur so ein Fußabtreter für sie als Gag-Reel. Und wenn man sich dann Eternals anschaut, super diverser Cast, super cool. Und wer ist der Bösewicht? Natürlich der weiße Cis-Mann. Also das grundsätzliche Problem ist ja nicht die Diversität. Ich glaube, da haben wir in dem Podcast schon oft drüber gesprochen, dass wir ein großer Fan davon sind. Aber so wie Marvel das angeht...
Was ist ein großer Fan? Das ist gut
eine und
das
ist wichtig.
Ja. Aber es ist völlig egal, ist doch scheißegal, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Wenn einfach die Grundfigur bescheuert ist, dann ist das scheißegal, wo, wie, wann, was. Und gefühlt sind alle neuen Figuren aus dem MCU nur deswegen so eingeführt, wie sie eingeführt sind, damit sie diesen Schein wahren von Diversität, aber in Wirklichkeit, das verstehe ich nämlich nicht. Sie können ja divers sein und können trotzdem langweilig sein. Von mir aus, damit kann ich leben, das hatten wir mit Rey.
Ja.
Aber warum muss ich dann gleichzeitig auch noch die alten Figuren in den Dreck ziehen?
Ja, und das ist, glaube ich, auch mittlerweile wirklich vielen Leuten ein Dorn im Auge. Und das größte Problem an der ganzen Sache ist eben, dass sie die alten Figuren in den Dreck ziehen.
Ja, es ist eine Respektlosigkeit. Und damit schneiden sie sich, finde ich, ins eigene Bein, weil das ist halt der Grund, warum die Leute sich die Filme anschauen.
Ja, und selbst in Serien wie Falcon and the Winter Soldier, wo eigentlich zwei Männer die Helden sind, gibt es eine weibliche Antagonistin, die total verniedlicht wird, wo man eigentlich, also sie ist eine Terroristin und ist so nein, lass sie doch in Ruhe, sie macht doch alles gut. Und ich denke mir auch so, also diese Agenda von Disney, ich verstehe sie
nicht. Es ist ein komisches Moralverständnis, was Disney für und von Figuren in letzter Zeit so prägt.
Ja, vor allem wenn man bei anderen Studios sieht, wie Diversität und Vielfalt richtig geht. Das ist einfach weird.
Zum Beispiel?
Eben ein Everything, Everywhere, All at Once zum Beispiel. Oder auch wenn man zu früheren Filmen geht, hey, mein Gott, es ist eigentlich vollkommen egal, ob du jetzt eine Fury Rosa? In Mad Max Fury Road, scheißegal, nimmst. Oder eine Promising Young Woman. Es gibt so viele gute Filme mit starken Frauenrollen und das MCU macht halt einfach alles falsch damit. Und das ist für die Bewegung halt auch nicht gut, weil es halt wieder Leute abfuckt. Und das ist eigentlich genau das, was es nicht machen sollte.
Ja, ich meine, es gibt viele Probleme. Auf ein zweites würde ich gleich gerne noch zu sprechen kommen. Aber ich glaube, das große Problem, das ich noch rauskriege, ist halt einfach, dass die neuen Figuren einfach keinen Nährwert bieten und dass die alten Figuren beiseite geschoben werden. Ja. Und das ist halt Leuten, die den Filmen jetzt seit 10 Jahren folgen, deswegen ein Dorn im Auge, weil sie da quasi und ihr ganzes Investment in diese Figuren auch ein bisschen ad absurdum geführt wird.
Ja.
So ein, bei so einem Captain America in Endgame, der hat einen tollen Abschluss bekommen, aber ein Hawkeye und ein Hulk in, oder ein Thor jetzt in Phase 4, also die haben ihre, ihren Aufenthalt schon, also wie sagt man, they overstayed their welcome.
Ja, ich meine, mit, fuck, wie ist der Schauspieler von Hawkeye?
Jeremy Renner.
Mit Jeremy Renner ist das jetzt sowieso eine andere Sache, ich würde diesen Unfall mal kurz außen vor lassen. War, ist Hawkeye, Bruce Banner, sind die alle geplant, dass die schon weg sind jetzt, oder?
Puh, keine Ahnung.
War das mehr so ein Ding von, sie kommen eh irgendwann
also wieder zurück? Also ich würde mich schon wundern, wenn die nicht wieder herkommen,
ja.
Auf die eine oder andere Weise. Das andere große Problem des MCU ist momentan halt einfach diese Orientierungslosigkeit.
Ja.
Sie haben das Multiversum aufgemacht, aber irgendwie viel zu lange, viel zu wenig damit gemacht und deswegen fühlt es sich inzwischen auch eher nur so an wie ein Gimmick. Wo die ersten drei Phasen noch die Infinity-Steine als roten Faden hatten und Thanos halt als Antagonisten, auf den du quasi hinbaust, hat das MCU jetzt gefühlt 30 Filme und Serien lang nichts gemacht, außer auf der Stelle zu treten. Ne? Und jetzt erst mit Ant-Man Quantumania hat sich so wirklich Kang als der Bösewicht etabliert, dessen Zukunft jetzt, wenn wir uns ehrlich sind, auch unsicher ist mit dieser ganzen Jonathan Mayers-Debatte.
Also ich muss sagen, ich sehe das Ganze ja, also ich bin schon viel mehr bei dir als früher, aber ich sehe das Ganze ein bisschen anders, weil ich finde Phase 1, 2, 3, diese Infinity-Saga, klar, diese Steine wurden immer wieder mal angekündigt in irgendwelchen Filmen, in Guardians, in, wo war es noch, Thor 2, etc., aber dass das wirklich
Captain
jetzt
America,
auch so
eine Captain Iron Man. America,
aber das war jetzt auch nicht so eine kohärent erzählte Geschichte, oder? Das war nein, das mehr wurden, so,
das hier mal, war auch mal. Nicht, das ist ja auch nicht der Punkt. Es wurden Brotkrumen ausgestreut,
genau,
in Phase 1, die zu Avengers geführt haben.
Ja.
Und was man erst im Nachhinein gecheckt hat, war Avengers dann der Brotkrumen mit den anderen Filmen in Phase 2, quasi die dann zu Infinity War geführt haben. Und so hat eins zum anderen geführt und hatte doch, wenn man eben zurückblickt, alles irgendwo schon kleine Hinweise versteckt gehabt, die zu einem Gesamtbild führen. Und das hat Phase 5 bis jetzt nicht und ich glaube auch nicht, dass das wirklich kommt.
Glaubst du nicht, dass Kevin Feige da wieder einen Masterplan hat, mit dem er sagt, hey, wir streuen diese Brotkrumen schon wieder aus, ihr seht das gerade noch nicht, oder?
Bis zu einem gewissen Grad ja, aber ich meine, wir hatten jetzt so viele Filme und Serien, die alle einfach nur einen Brei ergeben haben, ohne einer großen Richtung.
Ja.
Und diese 5, 6 Sachen, die quasi die Multiversumssaga ankündigen, die machen das gerade auch nicht fett. Das ist zu wenig.
Oder es ist vor allem zu viel. Also ich habe da auch so stehen auf meinem schlauen Zettel da, dass ich einen Vergleich zwischen Phase 1 und Phase 4 eigentlich ganz interessant finde, weil Phase 4 im Prinzip auch die erste Phase einer neuen Saga ist und ich es per se am Anfang nicht schlimm fand, dass viele neue Figuren eingeführt werden. So, es ist jetzt halt nicht ein Thor 1, sondern ein Shang-Chi 1.
Whatever. Aber der Unterschied zwischen einem Thor 1, wenn ich da kurz reingrätschen kann, ist, dass Thor eine Geschichte erzählt hat. Gut, Shang-Chi ist ein schlechtes Beispiel, weil der noch am ehesten ein Film mit einer guten Geschichte im MCU ist. Aber so alle anderen, die dümpeln vor sich hin und geben mir keine Charaktermomente, wie du sie noch in einem Thor 1 hattest. Da habe ich nicht das Gefühl, ich lerne jetzt jemanden kennen und das ist quasi der Beginn einer Reise.
Ja, ich glaube, das größere Problem ist halt einfach wirklich, dass es zu viel war. Viel zu viel, weil in Phase 1, wie viele Filme gab es da? 4, 5, 6? Mit Avengers 6 Filme. Ja. 5 Filme und dann Avengers. So, das ist eine relativ klare Linie, die du über die, 2, 2,5, 3 Jahre, in denen das rauskommen ist, gut 4. Verfolgen hast können. 4 Jahre?
Mhm.
Crazy, Alter.
2008 kam Iron Man und 2012 Avengers.
Ja, und da hast du noch besser ahnen können, in welche Richtung es geht, würde ich sagen. Und da bei Phase 4 gab es jetzt 15, 16 Content-Maschinen, die alle irgendwas gegen die Wand geworfen haben. Und da jetzt noch zu erkennen, wo es hingehen soll, ist einfach schwierig.
Was akzeptabler gewesen wäre, wenn die wenigstens qualitativ gut gewesen wären, dass du sagst, du hast halt eine Menge Bonusmaterial und hast halt ein bisschen was für jeden Geschmack im MCU und hast halt dann deine Haupthandlung. Aber die Haupthandlung lässt sich einfach nicht wirklich erahnen.
Überhaupt nicht, nein. Also die Haupthandlung ist halt Kang. Ich weiß nicht, du kennst die Comics. Geht das in irgendeine Richtung, wo du sagen kannst, okay, ich sehe halbwegs, was sie machen wollen, oder ist es komplett
random? Es ist schon offensichtlich, in welche Richtung sie gehen wollen, aber sagen wir mal so, wenn sie keinen Film angekündigt hätten, der Kang Dynasty heißt, dann ist halt auch die Frage, wo genau wollen sie jetzt hin? Ja. Bei einem Avengers Phase 1 hast du gemerkt, okay, Es führt halt alles zu der Zusammenführung des Teams hinaus. Bei Phase 2 hast du dann gemerkt, okay, jetzt geht es halt darum, dass dieses Team sich einer kosmischen Bedrohung stellt und in Phase 3 gilt es dann, diese Bedrohung zu beenden.
Was war die kosmische Bedrohung in
Phase 2? Nein, Thanos.
Wurde Thanos nicht nur in irgendwie einer After-Credit-Scene?
Nee. Thanos kam vor am Ende von Avengers 1, am Ende von Avengers 2. In Guardians of the Galaxy.
Ah, wirklich?
Ja. In Avengers 2 war auch noch diese ganze Vision mit den Infinity-Steinen, wo quasi erzählt wurde, dass diese ganzen Artefakte aus dem MCU alles Infinity-Steine sind in erster Linie.
Okay, na, das habe ich gar nicht mehr im Kopf gehabt.
Ja.
Gut, dann ändert sich tatsächlich meine Wahrnehmung
für die ersten
drei Phasen schon ein bisschen.
2015 schon, 4 Jahre vor Endgame, gab es eine Post-Credit-Scene, in der Thanos sich den Handschuh anzieht und sagt, so, jetzt mache ich selber. Ja, jetzt sammle ich selber die Steine.
An das erinnere ich mich. So, das ist das Einzige, woran ich mich erinnere, muss ich sagen.
Und jetzt hast du quasi eine Phase mit ganz vielen qualitativ langweiligen Filmen, die alle deine Figuren, auf die du dich freust, beiseite schieben und bei denen du nicht siehst, worauf es hinausläuft. Naja, klar springen da Leute ab.
Ich glaube auch diese Meilensteine oder diese Zwischensteps von einem ersten Avengers, einem zweiten Avengers bis hin zum großen Finale fehlen da jetzt auch einfach irgendwie. Man fühlt sich schon so ein bisschen verloren, man hat keine Anhaltspunkte mehr. So.
Sie würden nicht fehlen jetzt, sagen wir mal so, so zeitmäßig passt es, dass jetzt erst 2025 ein neuer Avengers kommt. Aber es passiert viel zu viel, als dass es also momentan kommen viel zu viele Filme und Serien raus. Und da braucht es halt einfach mal einen Punkt, an dem man sagt, okay, wir schieben das jetzt in eine Schublade, damit sich die Leute auskennen und damit das Ganze ein bisschen kategorisiert werden kann.
Genau, voll, das ist es, weil jetzt ist es, das wollte ich damit ausdrücken, jetzt ist ein großes Durcheinander, wo man nicht wirklich weiß als Zuschauer, vor allem als Nicht-Comic-Leser, was kann ich mir da jetzt rausgreifen, was kann ich eben beiseite schieben. Gebt es mal einen Punkt, das ist sehr gut ausgedrückt.
Ja, weil als Comic-Leser selbst, das macht es auch keinen großen Unterschied. Weil das Einzige, was du jetzt quasi erahnen kannst, ist, dass halt alle, die jetzt irgendwie etabliert worden sind, irgendwas im Kampf gegen Kang zu tun haben und damit eine Rolle spielen. Und das ist es auch schon.
Ja.
Und große Orientierung gibt es da jetzt wieder, wenn du einen Comic gelesen hast und wenn du keinen gelesen hast.
Ich glaube ja ehrlicherweise, dass Disney mit diesem Geschäftsmodell nicht mehr lange erfolgreich sein wird. Ich glaube, die fahren damit richtig gegen die Wand.
Ja, ich finde es schade, weil, ich meine, Marvel, so dieses, was ist Marvel auf Deutsch nochmal? So dieses Staunen, Wundern.
Marvelous.
Ja, das hat ja seinen Grund, dass das diesen Namen hat. Hm. Die Superheldenfilme sind ja deswegen so bekannt und so erfolgreich und dominieren den Kinomarkt, weil die haben halt etwas, das jeden von uns anspricht. Die haben so dieses Übermensch, so dieses zu höheren Berufen sein, was ein Wunsch ist, den halt jeder von sich trägt, dass er einfach zu größeren Berufen ist und dass er Kräfte hat, die halt auch einfach cinematic sind, die halt einfach im Kino gut ausschauen. Das ist jetzt egal, ob das jetzt ein Indiana Jones ist oder ein Luke Skywalker oder ein Captain America. Das sind alles Figuren, die eine Präsenz haben und die etwas Heldenhaftes haben. Und diese ganzen heldenhaften Figuren und Filme sind ja der Grund, warum das MCU bis 2019 bis Endgame gut funktioniert hat. Weil da hattest du noch dieses Wow und dieses Spektakel und diesen Identifikationsfaktor, der irgendwo tief drinnen steckte. Und jetzt, wo auch die Filme immer schlechter werden und immer schlechter ausschauen, mich wundert es, dass du das CGI noch nicht angesprochen hast. Generell vom MCU. Geht auch so ein bisschen dieser Zauber, finde ich, verloren, den Marvel mal hatte.
Also wundert mich tatsächlich auch, dass ich das CGI noch nicht angesprochen habe. Aber ich glaube, ich habe das jetzt auch schon so oft angesprochen und ich denke, die Leute wissen, was ich vom CGI in Marvel-Filmen halte und dass das für mich eine einzige Katastrophe ist. Da noch ein kleiner Pluspunkt für Guardians 3, den ich vorher vergessen habe zu erwähnen. Ich fand es sehr angenehm zu sehen, zumindest mal wieder hier und da mal ein echtes Set. So, wow, ein Prop, eine echte Maske. Jesus, was passiert hier? Sind wir wirklich in einem Marvel-Film? Das hat mich gefreut. Aber der Stand vom MCU, was Animationen angeht, das ist Spy Kids. Die Vergleiche gibt es eh überall im Internet. Das ist halt leider wirklich so.
Jetzt wäre es interessant, jetzt ist ja selbst Kevin Feige draufgekommen, dass sie Qualität über Quantität, also der Kopf des MCU, ist halt jetzt auch draufgekommen, dass sie Qualität über Quantität gesetzt haben. Und ich meine, offiziell ist jetzt der Plan, ein bisschen zurückzuschrauben und sich quasi mehr wirklich auf das Storytelling zu fokussieren, wie das jetzt wirklich ablaufen wird, wird die Zeit zeigen. Ne? Mhm. Vor allem, wie jetzt auch der Writer's Strike sich darauf auswirken lässt. Das finde ich auch sehr spannend. Weil ich meine, Filme wie Blade und andere Filme der späteren Phase 5, die liegen jetzt momentan auf Eis.
Ich muss sagen, ich habe von diesem Writer's Strike nicht allzu viel mitbekommen. Magst du einmal kurz umreißen, worum es geht?
Ne, ist ja recht simpel. Die Autorengilde in den USA streikt für bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen. Und das bedeutet halt momentan, dass nicht geschrieben wird. Das ist natürlich am prägnantesten und am einschneidendsten für diese Serien, die halt wöchentlich produziert werden, sei es jetzt TV-Serien oder so Late-Night-Shows. Mhm. Da gab es ja 2008 eben den großen Writer's Strike, der da auch für viel Kreativität und aber auch für viel Bullshit gesorgt hat, weil dann einfach irgendwelche Produzenten zum Stift und Feder gegriffen haben, damit irgendwas produziert wird.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, wie sich quasi dieser Writer's Strike auf das Kino auswirkt. Ich glaube nämlich, dass das tatsächlich noch sehr große Bögen ziehen wird.
Hat der eine ähnliche, also hat der die gleiche Größe wie dieser Writer's Strike 2008, oder?
Ich glaube schon. Ich mag. Den Social-Media-Seiten, denen ich von amerikanischen Filmschaffenden folge, also es ist ja momentan fast schon ein Running Gag und ein Meme, dass Leute, die jetzt gerade in den USA beim Film arbeiten und tatsächlich Arbeit haben, die sind extrem glücklich und extrem, was ist das Wort, nach dem ich suche?
Dankbar?
Dankbar, ja. Privilegiert. Danke.
Aber, sehr
gerne. Zum einen ist das halt eben jetzt der große Einfluss. Es wird halt einfach gerade fast nichts produziert. Und zum anderen, die ganzen Produktionen, die aufgehalten werden, die Startdaten, die rücken ja trotzdem näher. Mhm. Sprich, das klingt für mich so, als würden die ganzen MCU-Filme, nehmen wir jetzt beispielsweise einen Blade, der immer näher rückt, quasi wenn dann wirklich das Schreiben wieder losgeht, um es jetzt mal depper zu formulieren, dann wird das sehr gerusht werden, weil dann haben sie wenig Zeit und haben noch, was weiß ich, die Hälfte zu schreiben, um es jetzt mal an komischen Beispielen festzumachen.
Aber glaubst du, dass Blade noch nicht fertig geschrieben ist?
Nein.
Da kommt ja schon nächstes Jahr, oder?
Blade, glaube ich nicht, dass der nächstes Jahr kommt.
Okay. Na, also kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass dieses Kinojahr noch voll wird und das dann wahrscheinlich wieder so ein bisschen absackt, wenn jetzt.
Nicht unbedingt das, aber zumindest bei Marvel-Filmen, glaube ich, werden die Drehbücher auch in Phase 5 im Jahr 2024 oder 2025 nicht unbedingt überzeugen. Und ich glaube, da tut der Writer's Strike tatsächlich keinen Gefallen.
Ja, ich meine, man kann versuchen, das Ganze optimistisch zu sehen. Vielleicht nimmt das Marvel ja wirklich als Punkt, um zu sagen, so, jetzt haben wir weniger Zeit, jetzt müssen wir uns wieder auf das Wesentliche fokussieren, Qualität über Quantität, alle unnötigen Projekte rausstreichen.
Ich meine, bei Star Wars,
wäre gut.
Bei Star Wars haben sie es geschafft. Bei Star Wars hatten sie diesen ganzen Berg an Ankündigungen, die sie gehabt haben, entweder gleich storniert oder halt auf Eis gelegt, sodass jeder weiß, da wird nichts mehr kommen, und haben jetzt quasi einen neuen, etwas komprimierteren Plan gefestigt. Schauen wir mal, ob das MCU das auch hinkriegt. Weil ich meine, von sowas wie der Serie Marvel Zombies oder der Spider-Man-Serie, die rauskommt, das sind ja alles Sachen, von denen hat man auch schon seit Jahren nichts mehr gehört. Mhm. Sprich, es geht schon in die Richtung, dass es entweder jetzt ein Super-GAU kommt und es entweder gar nicht mehr zieht, oder dass sie sich eben zurückbesinnen müssen und sagen, okay, wir bleiben jetzt trotzdem immer noch ein Franchise, das auf Geld aus ist und das in Qualität jetzt nicht mehr in die Phase 1 oder 2 zurückkommt,
ja.
Das aber wenigstens ein bisschen in Richtung Star Wars geht und zumindest überschaubarer wird, sagen wir es mal so.
Es wäre auch wirklich ein lustiger Plot-Twist, wenn Marvel jetzt ein bisschen eingeht und DC mit James Gunn als Head Creative whatever nach oben schießt mit besseren Produktionen.
Das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen.
Ich auch nicht, aber ich fände es sehr lustig irgendwie.
Ich muss sagen, ganz allgemein, ich finde es schade, wie das MCU, ja, in welche Richtung sich das entwickelt, weil ich meine, was war das, 2009 oder 10 habe ich meinen ersten MCU-Film gesehen. Und das ist schon ein Franchise, das mich jetzt sehr lange begleitet hat. Und ich muss auch sagen, es ist schön und gut, dass ich jetzt meinen Abschluss finden konnte mit Endgame 2019. Aber es hätte noch so viel mehr sein können. Mhm. Und es ist schade, dass sie dieses Potenzial, eben dieses Larger than Life, dieses Cinema, zumindest diesen spektakulären Aspekt von Kino, dass sie den hätten viel größer gestalten und zelebrieren können. Stattdessen versinkt es gerade irgendwie alles so in der Bedeutungslosigkeit.
Ja, war ein bisschen die Profitgier von Disney, würde ich sagen. Dass sie einfach gesagt haben, hey, wir können jetzt 2 Jahre rausballern und uns dumm und deppert verdienen.
Scheiß, ja, ich meine, Qualität. Lernerfahrung. Hoffentlich ist es eine Lernerfahrung.
Ja. Generell, wirst du das MCU weiter verfolgen? Wirst du die Filme weiter schauen?
Naja, das schon. Also ich muss sagen, zu den großen Filmen werde ich sicher noch sehen, auch ohne große Vorfreude oder Erwartungshaltung. Bei den Serien bin ich, wie gesagt, schon bei einigen ausgestiegen in Phase 4. Ja. Ich habe jetzt kein Interesse mehr, Secret Invasion oder Echo oder Loki anzuschauen.
Ja, bei Loki werde ich wahrscheinlich noch reinschauen, aber sonst bin ich auch bei der zweiten Folge von dritten Folge von Moon Knight ausgestiegen und habe seitdem auch nichts gesehen.
Ja, so ein bisschen was werde ich noch sehen, aber es gibt tatsächlich jetzt gerade kein Marvel-Projekt, auf das ich wirklich groß Vorfreude empfinde. Ein bisschen gespannt bin ich auf die Avengers-Filme, weil die ersten vier haben bei mir halt einen Stellenwert, aber ich habe da keine Hoffnung.
Ja, mir geht's ähnlich, würde ich sagen.
Schade, zusammengefasst.
Sehr schade, Punkt, ja. Sehr, sehr schade.
Wollen wir
zur Filmhausaufgabe kommen?
Zu etwas Erfreulicherem übergehen und zur Filmhausaufgabe.
So ein smoother Übergang.
Nein, eigentlich überhaupt nicht, aber uns rennt die Zeit davon.
Das stimmt leider, ja. Was hast du denn gesehen?
Ich habe mir den Simpsons-Film angeschaut, auf deinen Befehl hin.
Ja. Wie hat er dir gefallen?
Ja, ich muss sagen, der Simpsons-Film ist mir ein bisschen zu cinematic. Er schaut mir zu cinematic aus. Also diese ganzen 3D-Effekte und die Schattierung hat mich irgendwie rausgerissen, weil das jetzt nicht unbedingt der Stil ist von Simpsons. Aber der Film an sich ist sehenswert. Der hat Gags, die zünden besser, Gags, die zünden schlechter. Jetzt die Handlung packt einen nicht wirklich. Die ist halt irgendwie so ein bisschen ein Vehikel für den Film. Sehenswert, aber jetzt nicht überdrüber.
Ich finde, die Handlung im Simpsons-Film ist groß genug, um ihn als Kinofilm zu klassifizieren, überhaupt von einer Serienadaption hin zum Kino. Also das funktioniert, finde ich, auf jeden Fall.
Ja.
Grundsätzlich, weil du sagst, die Animation ist nicht so wirklich Simpsons-like. Ich würde sagen, die Kinofilm-Animation kommt sogar sehr gut an das ran, was die Simpsons jetzt sind von der Animation her. Also die Serie jetzt unterscheidet sich, glaube ich, nicht sehr viel vom Kinofilm. Das schaut halt das ganz anders aus als die ganz alten Folgen, das stimmt auf jeden Fall.
Ich muss sagen, ich habe mir mehr Disenchantment erhofft. Weil Disenchantment hat, finde ich, sehr viel Ähnlichkeit mit den Simpsons. Da zündet aber gefühlt jeder Gag, besonders in den ersten zwei Staffeln. Mhm. Und beim Simpsons-Film bin ich froh, wenn jeder dritte funktioniert hat.
Ja, wobei ich sagen muss, beim Simpsons-Film, ich finde, also bei mir zünden sehr viele Gags, glaube ich. Also ich finde den sehr witzig.
Vielleicht kann ich mit den Simpsons eigentlich nicht so viel anfangen, wie ich dachte.
Ja?
Ja. Aber ja, ich geht eineinhalb Stunden, das kann man mal machen, finde ich.
Voll. Das, was ihm auf jeden Fall ein bisschen fehlt, ist diese komplette emotionale Komponente von den alten Simpsons-Folgen, das sehe ich.
Na, die brauche ich nicht.
Das gibt es anschnittsweise mit Marge und dieser ganzen Storyline und so, aber rein gag-technisch finde ich den Simpsons-Film, es ist ähnlich wie beim SpongeBob-Film, wo ich sage, ist ein schöner geistiger Abschluss für die Serie.
Ja, das sieht man den fand ich nämlich, also den SpongeBob-Film fand ich sehr nervig. Ja. Den Simpsons-Film, der war okay.
Hast du im SpongeBob-Film nicht sogar mehr Sterne auf Letterboxd gegeben als im Simpsons-Film?
Ich glaube, ich habe beiden 3 gegeben. Okay. Vielleicht habe ich dem einen 3,5 gegeben.
Interessant.
Ich glaube aber nicht, dass ich dem SpongeBob-Film 3,5 gegeben habe. Naja, wie dem auch sei. Jetzt haben wir so emotionale Komponente, brauche ich beim Simpsons-Film nicht. Ich brauche Gags und die Gags haben nicht immer gezündet. Insofern habe ich ihn eigentlich auch schon wieder vergessen.
Na, schade.
Was hast du dir nochmal angeschaut?
Sad. Ich habe Wreck gesehen.
Stimmt, ich habe dir Wreck als Filmhausaufgabe gegeben.
Ja, tatsächlich glaube ich habe den schon mal gesehen.
Ja?
Ich bin mir jetzt echt nicht mehr ganz sicher, ob ich da nicht einfach durcheinander komme mit Quarantine, den ich auf jeden Fall gesehen habe, den amerikanischen Remake von Wreck.
Ja.
Das kenne ich definitiv. Und ob ich da einfach irgendwie diese Shot-by-Shot-Dinger einfach so im Gedächtnis habe und deswegen denke, dass ich ihn schon mal gesehen habe. Aber ich glaube, damals in der Phase, als ich so 14 war und alle Horrorfilme nachgeholt habe, so gefühlt, ich glaube, da war Wreck auch schon dabei.
Das ist schade, aber wie hat er dir jetzt gefallen beim nochmal schauen?
Besser, als ich ihn damals fand, glaube ich, und auf jeden Fall besser als Quarantine.
Ich finde, das ist einer der besten Horrorfilme, die es gibt.
So weit würde ich nicht gehen, dafür waren mir die Figuren zu nervig und die Shaky Cam zu Shaky Cammy. Also das
aber es ist ja dieser ganze Found-Footage-Aspekt.
Ja, also Found-Footage mag ich generell nicht so, muss ich sagen. Und da war es wirklich sehr extrem. Also es war wirklich also so hyper-realistic as possible, sagen wir mal, wenn es um Found-Footage geht. Und das hat mir, ich will nicht sagen, es hat mir den Film zerstört, weil das auf keinen Fall, aber es ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen.
Ich finde, es hat gerade in dem Film Sinn gemacht, weil es geht ja um eine Nachrichtenreporterin irgendwo in Spanien, die glaubt, dass sie einen ganz langweiligen Abend hat, in dem sie irgendwie eine Polizeistation filmt und dann gehen die halt, die Polizisten, was rede ich denn da, Feuerwehr?
Ja, Polizisten sind aber auch dabei, also Polizisten, so. Feuerwehr.
Aber ich dachte, es ist eine, also hauptsächlich filmt sie quasi eine Reportage über die Feuerwehr.
Genau.
Die gehen zu ihrem Einsatz, in ein Haus. In dem Haus ist eine Dame, die nicht ganz normal ist. Und dann wird das Gebäude auf einmal abgesperrt von der Regierung und sie kommen nicht mehr raus. Und dann geht es quasi darum, dass die Reporterin und ihr Kameramann quasi um jeden Preis filmen und eben dokumentieren wollen, was da abgeht. Und deswegen macht es schon Sinn, dass die quasi den ganzen Horror, der sich dann in dieser Nacht entfaltet, filmen und quasi nicht die Kamera einfach wegschmeißen und versuchen zu überleben. Ja. Und ich finde, was dann in dieser Nacht passiert, also ich war selten so drin in einem Horrorfilm und habe mich selten so unangenehm gegruselt.
So krass war es bei mir nicht so ganz, aber die Atmosphäre ist schon richtig gut.
Ja, aber also hast du den auch am Tag gesehen, wo es hell war?
Wie gesagt, ich habe ihn davor schon mal gesehen, ich kenne Quarantine, also ich... da hat der Tag jetzt nicht so viel Unterschied gemacht.
Wohl.
Was mir auf jeden Fall sehr gut gefallen hat, war, dass sich diese Atmosphäre, die da drin ist, mit diesen ganzen Räumen, die existieren, immer weiter verdichtet.
Ja.
So gefühlt ist zuerst das ganze Haus frei und sie bewegen sich überall hin eigentlich. Und ein Raum nach dem anderen wird unbetretbar und irgendwann ist nur mal ein ganz enger Raum da, in dem sie sich fortbewegen können und dass das immer klaustrophobischer wird eigentlich und dass die Situation immer aussichtsloser wird und das Ganze auch konsequent erzählt wird, das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, diese Verzweiflung und diese angespannte Beklemmtheit, die waren wirklich sensationell.
Ja, mir hat der Film auf jeden Fall auch, je länger er gegangen ist, besser gefallen, weil die Figuren am Anfang auf jeden Fall, also diese Nervigkeit der Figuren war am Anfang noch tragender, als es später war, weil später haben halt alle nur mehr rumgeschrien und Hilfe, Hilfe.
Ja, aber realistisch halt reagiert auf die Situationen, die sie ihnen bieten.
Ja.
Wo hast du den gesehen?
Auf Rakuten TV.
Kann man den da gratis schauen?
Den kann man da gratis schauen, ja.
Ich habe Rakuten TV ja auch.
Ja.
Weil wir denselben Fernseher haben.
Wahnsinn.
Ah, das heißt, ich kann heute Abend gratis Rack schauen?
Theoretisch, ja.
Ich dachte, das mache ich.
Super.
Ja.
Mega gut. Nein, hat mir Spaß gemacht. Ich habe ihm 7/10 gegeben. Ich sehe jetzt, glaube ich, nicht das Meisterwerk darin, was du siehst, aber er hat mir als Horrorfilm, gibt er einem durchaus was. Kann man ihn als Zombiefilm bezeichnen?
Schon, bis zu einem gewissen Grad.
Man könnte,
aber mehr müssen wir auch nicht mehr verraten.
Ja.
Ja, gibt es auf Rakuten TV auch Teil 3, weil den musst du dir unbedingt anschauen, der ist super trashig.
Nein, auf Rakuten TV gab es nur den ersten gratis und die anderen muss man kaufen.
Ach, schade.
Das war auch, ich habe mich ein bisschen durchgeschaut, das war auch der einzige Film, der dort ansehbar war, bei dem sich's auszahlt. Und lustigerweise gab es Scream 4 auch darauf gratis.
Oh, gratis? Na super, und ich habe Geld dafür bezahlt. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende.
Ja, jetzt haben wir die 1,5 Stunden doch noch gut drauf. Super, ich habe mir gedacht, wir vertratschen uns ein bisschen mehr.
Ach, wir doch nicht.
Na.
Dann sage ich wie immer, danke fürs Zuhören.
Magst du mir vorher noch eine Filmhausaufgabe für nächstes Mal geben?
Sag mal, jetzt habe ich schon zum zweiten Mal in Folge auf die Filmhausaufgabe vergessen. Gut, dass du dabei bist.
Ja.
Nö.
Okay, dann darfst du dir nächstes Mal den Film anschauen, den ich dir jetzt schon ein paar Mal aufgeben wollte, nämlich The Crow.
The Crow?
Ein bisschen ein
anderer. Ein Film über Jon Snow.
Ja, ein bisschen ein anderer Superheldenfilm. Bin schon gespannt.
Ich habe davon gehört, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, worauf ich mich einlasse.
Na schön.
Na gut, dann gebe ich dir halt auch eine auf.
Okay.
Superheldenfilme. Na, du schaust einfach Unbreakable, keine Einleitung.
Ob Unbreakable ein Superheldenfilm ist oder nicht, das werden wir dann nächste Folge herausfinden, schätze ich.
Ich glaube, dir wird er gefallen.
Ja,
ja.
Ich glaube auch. Super gut. Tschüss.
Unangenehme Stille gegen Ende.
Wir beenden diesen Podcast, so wie James Gunn Guardians 3 beendet hat.
Klanglos.
Und unspektakulär.